Genau. So, funktioniert.
Läuft.
Schon wieder Geek-Stammtisch.
Hallo.
34, gerade extra nochmal nachgeguckt.
Genau, sonst wird, ja, das darf uns nicht nochmal passieren.
Ja, sonst verwirrt man oder macht Sprünge, das ist ja auch blöd.
Das ist blöd, genau.
Oder jemand schaltet jetzt ab.
Ja. Genau. Genau, ja, der Dirk wie immer.
Hallo.
Und der Basti. Genau, hallo. Und diesmal haben wir den Christian hier.
Ja, hallo.
Genau. Ja, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ganz kurz, ich mach mal hier kurz die...
Ja, die Bar mal, genau,
besser.
Die Tür zu machen. Genau, magst du einfach mich mal kurz vorstellen, beziehungsweise sagen, was du machst, wo du...
Das mag ich, wo ich ja so frech in euer Intro reingesprochen habe. Also, mein Name ist Christian Roman, ich arbeite für die NetCologne. Das ist für die meisten Kölner oder die so hier im Umkreis wohnen oder herstammen, vielleicht noch ein Begriff, aber für die, was weiter herkommt, wir machen Internet. Wir machen auch Fernsehen, bringen das zu Privatleuten und auch Geschäften. Mhm. Wir haben auch Rechenzentren, also wir sind ein Internet-Service-Provider und mit ein paar Diensten drumherum.
Okay, so ein Internet-Service-Provider, der macht ja einiges.
Mhm. Beziehungsweise, was machst du denn da genau?
Also, was ich dann aber noch nachschieben will, wir machen natürlich auch Telefon. Ja, also es ist
ja
mittlerweile
dieses Telefon.
Für uns ist das ja vielleicht so, ne, für die relativ junge Generation ist das ja mehr oder weniger schon dasselbe. Ja. Kommunikation, aber
hey, ich weiß,
klassische Telefonie.
Das Telefon steckt man heute in die Fritzbox und nicht mehr in die Dose.
Ich habe eine Telefonnummer bei mir. Kolonnenanschluss. Ich habe keine Ahnung, wie die ist und anrufen kann da sowieso schon gar keiner, weil ich nicht ein Telefon zu Hause habe.
Ich hab direkt ohne Telefon bestellt.
Also.
Nee, genau, aber vielleicht magst du noch kurz anreißen, was denn eigentlich dein Job bei NetCologne ist.
Gerne. Also ich arbeite für einen Bereich, nennt sich Network Engineering und Design. Also Engineering ist so der Bereich. Wir entwickeln, erdenken Produkte, Dienste, die wir machen, und ich bin dort in so einem Unterteam, Unterbereich. Wir kümmern uns um die Content Delivery Plattform, was Neudeutsch eigentlich mehr oder weniger die Server und Dienste sind, die zum Beispiel Mail-Dienste, Web-Dienste, aber auch die Infrastruktur, kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, die man braucht, damit jemand sich im Internet oder bei uns zumindest irgendwie einwählen, anmelden kann und sowas, was man alles so braucht. Also alles Server-Sachen quasi.
Okay. Das sind ja ein paar wahrscheinlich, ne?
Da haben wir ein paar, ja.
Da kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Ja, wie läuft denn das? Also du bist dann auch in dem Bereich zuständig, wo, wenn ich mich anmelde mit meiner Fritzbox, das landet dann erst bei dir im Bereich irgendwo, die Verbindung,
also,
und dann geht es dann halt weiter ins westliche Internet.
Die Verbindung vielleicht, ja, in gewisser Weise auch, aber vor allem erstmal die Anmeldung. Was ist das überhaupt für eine Box und gehört die zu uns? Wollen wir dich überhaupt reinlassen?
Okay.
Ne?
Okay.
Wie der Kanabalist sagen, wir sollen mal reinlassen.
Ne? Ja. Ja, wie läuft das dann da genau ab? Also ich habe da eine Fritzbox zu Hause von euch bekommen, schließe die an, und was passiert dann da technisch genau?
Am besten ist natürlich, wir fangen mal ganz am Anfang an. Also du hast diese Fritzbox, die ist in einem formschönen bunten Karton, packst die aus. Wir haben vorher uns ausgesucht, dass das deine Fritzbox ist. Das heißt, du schließt dir den Internetanschluss an. Das kann mit Kabelfernsehen sein, woraus das Internet kommen kann. Das kann DSL sein. Hier in Köln ja viel mit VDSL, Glasfaser, Internet. Ja. Völlig egal, du schließt diese Box an und die Box fragt dann im Netz nach, hallo, ich bin die Box mit ihrer Identifikation, und bekommt dann im Grunde alle Konfigurationen, die wir glauben, schon vorab machen zu können. Die Rufnummern, die du hast, der Internetzugang wird automatisch konfiguriert, das WLAN ist eingeschaltet mit dem Initialpasswort, natürlich verschlüsselt. Im Endeffekt könntest du dann ein Laptop oder ein anderes Gerät nehmen, dir das WLAN-Passwort eintippern oder ein Kabel einstecken, und du bist online.
Okay, also ohne weiteres Passwort
oder sowas. Also die Box ist nicht vorkonfiguriert, sondern euch ist bekannt, wer diese Box ist oder wie diese Box zu erkennen ist, und ihr konfiguriert dann die Box.
Genau.
Genau.
Das wäre jetzt heute, wenn man jetzt einen neuen Anschluss hat, ist das genauso. Ja. Oder eine neue Box bekommt, dann wird die vollautomatisch konfiguriert, dass man gleich loslegen kann.
Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja auch möglich, keine Fritzbox von euch zu nehmen.
Ja, in manchen Anschlüssen ist das ja auch noch so gegeben, ne? Also wenn man ein bisschen länger schon DSL hat, Modem will man ja schon, aber wenn man DSL hat, dann hat man eben noch so ein DSL-Modem gehabt. Und da muss man alles selber machen. Ne? Das braucht die DSL-Verbindung und meine ganzen Zugangsdaten. Die Zugangsdaten kriegt man auch immer noch auf einem Stück Papier mitgeschickt. Das sind ihre Zugangsdaten, aber im Grunde, die sind mir ja für den weitesten Teil egal. Ich möchte die Box anschließen, mich ins WLAN verbinden und lossurfen.
Ne? Ja. Ja. Okay, also du hast die Box angeschlossen und dann, was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Was machen die Pakete da für eine Reise?
Oh, dann gucken wir mal. Also, wie kommt denn
übereifrig hier?
Wie kommt denn diese Box ins Internet? Ja, das ist, muss man sagen, ein bisschen abhängig davon, mit welcher, ja, wir sagen immer so Neudeutsch, Access-Technik, also mit welcher Übertragungstechnik von zu Hause es mehr zum ersten Konzentratorpunkt geht. Beim Kabelfernsehen basierten, HFC nennt sich das, Hybrid Fiber Cable.
Okay.
Wenn ich das nutze, dann findet diese Authentisierung, also das Feststellen, wem gehört die Box, welchen Anschluss ist das, über DOCSIS, das ist der Kabelstandard an der Stelle, statt. Ich brauche dort keine Benutzername-Passwort-Kombination, um mich in einer Form einzuwählen.
Okay.
So, was wird dieses Einwahlgefühl, ich gebe da irgendwelche Zugangsdaten ein. Damit gibt es, das System wird per DHCP gemacht. Ich bekomme direkt eine IP-Adresse auf das Gerät und in diesem DOCSIS-Kabelstandard wird eben der Zugang für bestimmte Boxen freigegeben. Das ist schon vorkonfiguriert. Das ist der eine Teil, so komme ich ins Internet. Beim DSL. Ob das jetzt ein ADSL ist, so ein bisschen im Umland, was man so kennt, wo das früher mit der Telekom mit TDSL, was ja auch ein ADSL ist, im Grunde angefangen hat, oder das neue Standard VDSL, wo es ein bisschen zügiger geht, völlig egal. Da setzen wir PPPoE ein.
Ja.
PPP ist das Point-to-Point-Protokoll. Das ist schon der erste, du sprachst eben so von Tunneln und Enkapsulieren, was man da so macht. Das ist so das Transportvehikel, was man da macht. Das heißt, wenn ich so ein DSL-Modem habe, das hat natürlich einen Kanal, der auf diesem Kupferdraht aufgebaut wird, diese DSL-Verbindung. Aber im Grunde, das ist ja nichts, womit ich Kontakt habe. Irgendwann hört dieses grüne Lämpchen der Modem auf zu blinken und dann ist dieser Kontakt, die Verbindung zur Gegenstelle, das nennt sich der D-Slam, ist hergestellt. So, und dann muss ich aber ja irgendwas darüber kriegen. Und was man eben darüber überträgt, ist erstmal Ethernet. Das kennt man so zu Hause vom Rechner, da wo man noch ein Kabel dran machen kann. Da ist Ethernet drin. WLAN ist eigentlich auch ziemlich nah dran noch.
Ja.
Das ist eine ähnliche Idee. Oder ist im Grunde Ethernet mit ein paar Adaptionen für Funk. Naja, wie auch immer, ich habe also damit den Übertragungskanal zur anderen Seite. Die erste Schicht, erst habe ich DSL, ADSL, VDSL, dann kommen, je nach Technologie kommt da nochmal so eine Zwischenschicht, aber machen wir es nicht noch komplizierter. Ich habe erstmal dieses Ethernet drin, so. Und da sage ich jetzt, rufe ich jetzt rein und sage, hallo, ist da jemand auf der anderen Seite?
Ja.
Ja? Das ist diese PPP-OE. OE steht für Over Ethernet. Das ist eben der erste Schritt des Ethernet. Und dann kommt dieses PPP-Protokoll, Point-to-Point. Und da kommt der interessante Punkt, weil das PPP erlaubt mir die Anmeldung an einer anderen Seite.
Ah,
da ist ein sogenannter Access Concentrator. Bei uns ist das, man nennt das BRAS, also für Broadband Access System. Und im Endeffekt ist das die Gegenstelle, wo ich diese PPPoE-Verbindung hinbaue. Ich sage also, hallo, ist da jemand? Natürlich ist da jemand. Und der sagt dann, ja, ich könnte was anbieten. Und dann, wer bist du denn überhaupt? Und damit kommt dann meine Benutzername-Passwort-Kombination ins Rennen. Und wenn die stimmt, dann liefert dieser BRAS, diese zentrale Komponente, liefert dann auch IP-Adresse, DNS-Server, was schon näher nah am Internet ist, was man eigentlich will, liefert mir das zurück.
Okay.
Das heißt, wenn ich dann eingeloggt bin, wenn diese Verbindung ausgehandelt ist, dieser Kanal, dann habe ich eine IP-Adresse, ich habe eine Route, dieses Gerät ist auch mein erster Übergabepunkt Richtung Internet und dann bin ich online. Und also, bisher eben mit IPv4.
Also das PPP-OE wird also nur gemacht, um das Endgerät zu authentifizieren gegenüber dem Netzwerk, oder?
Ja.
Das ist also die einzige, also im Prinzip ein einfaches VPN oder so, wenn man möchte, vielleicht.
Wenn man so will,
in der Richtung.
Genau, es verbindet zwei Punkte über ein anderes Netz hinweg, genau.
Okay.
Ja. Und er bietet eben die Möglichkeit, sich zu authentisieren, zu sagen, wer man ist,
Okay, und du hattest jetzt gerade schon angesprochen, bisher gab es halt IPv4-Adressen.
Genau.
Und da die ja irgendwie knapp werden, habe ich gehört.
Genau.
Kann man jetzt in Köln neuerdings, also jetzt schon eine ganze Zeit lang, ne?
Ja.
In so einem Beta-Programm, aber jetzt ja auch komplett schon.
Ja, es gibt auch schon komplett. Nehmen wir das nochmal vorweg. Also V6 ist da. Es hat bei uns nicht, aber es hat insgesamt ja nur 16, 17 Jahre gedauert, bis es da ist. Ja, es ist da, genau. Also es ist jetzt nichts mehr Besonderes. IPv6, ja.
Also in Köln, Netknotenanschluss, IPv6.
Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man das einführen kann. Ne? Also Ja, das so mit parallel nur V6, nur V, also nee, nur V4 macht natürlich keinen Sinn, da hat man es ja nicht eingeführt. Genau. Aber da gibt es ja, also magst du mal so diese verschiedenen Möglichkeiten aufzählen, die man
ja, gerne.
Also, die's da so gibt?
Vielleicht noch einen Punkt zum Thema V4, Adressknappheit. Mhm. So der Raum bietet Platz für, ne, 32-Bit, so, 4 Milliarden Adressen. Dadurch, dass man die so ein bisschen strukturiert hat, bleibt davon aber nicht mehr ganz so viel übrig.
Vor allem hat man sie vor langer Zeit sehr unsinnig strukturiert.
Korrekt, man hat vielen Entitäten recht viel von diesem Adressbereich gegeben, die ihn auch nie wieder hergeben.
Genau, und auch viele reservierte Bereiche.
Ja, genau. Alles, ja. Also bleibt dann halt, ne, immer weniger Geräte. Jetzt hat man aber zwischenzeitlich tolle Techniken erdacht. Gab erst so eine Zwischentechnik, da hat man diese harte Aufteilung in Netzblockgrößen aufgegeben.
Ja.
Da hat man das CIDR oder Classless Interdomain Routing eingeführt. Im Endeffekt heißt das nur, dass man keine feste Größe mehr hat, wie groß so ein Netz ist. Das heißt, man konnte kleinere Blöckchen eben bedarfsgerechter verteilen. Hat auch nicht geholfen, es ist schnell knapp geworden, weil das Internet ist toll, da kann man tolle Sachen machen, wollen viele Leute mit rein.
Jeder Toaster möchte ins Internet, ne?
Der Toaster weiß das zwar noch nicht, aber er wird irgendwann,
irgendwann ist am es soweit.
Netz sein. Ja, ja, dann hat man eine Technik, die jeder in seinem Router zu Hause hat, gezwungenermaßen, sonst wird das Internet schon nicht mehr funktionieren in der Größe, wie wir es haben. Da macht man etwas, das nennt man NAT, Network Address Translation. Wenn man zu Hause so seine Netzwerkverbindung, ob jetzt Funk oder also mit WLAN oder Kabel, egal, wenn man das aufmacht, so also die Konfiguration, dann sieht man dort IP-Adresse. Meistens eine V4-Adresse, V6 können wir ja gleich noch vielleicht mal die Unterschiede anreißen. Aber im Endeffekt sehe ich dann halt nur eine Adresse dort. Und die Adresse ist meistens so im Format 192.168, fängt sie an. Und das ist ein spezieller Netzblock, der ist für die private Nutzung. Das ist ein Netzblock, der wird nicht im Internet geroutet. Das sind so, wie man so sagt, keine offiziellen IP-Adressen. Ja. Also, beziehungsweise sind die eben für zu Hause gedacht sind oder zur Strukturierung privaten Netzen. Das habe ich zu Hause und damit kann ich aber nicht ins Internet. Also beziehungsweise ich kann mit der Adresse keine andere Gegenstelle erreichen, weil diese Adresse haben hunderte, tausende, Millionen andere Endgeräte auch. Mhm. Was gemacht wird, ist der Router zu Hause, ob das eine Fritzbox ist oder bei uns so nennt sich NetConnect-Box, egal was man da hat, das nimmt die Anfragen, die ins Internet gehen und übersetzt die. Das ist diese Network Address. Network Address ist die IP-Adresse in dem Fall oder für das ganze Netz. Die übersetzt es in die Adresse, die eine Adresse, das ist nämlich der Knackpunkt daran, die eine Adresse
vom Anschluss.
Von dem Anschluss, genau. So kann ich zu Hause eben mein dritt und viert Smartphone, mein Tablet, meine Streaming-Box am Fernsehen und meine Notebooks und so weiter alle anschließen. Für die wären gar keine IPv4-Adressen da.
Ja.
Und im Endeffekt kann ich dann mit vielen Geräten eine öffentliche Adresse nutzen. So, das war noch eine Technik, die man, oder ist immer noch verfügbar, eine Technik, die man brauchte, damit man überhaupt in der Größenordnung noch mit V4 auskam.
So. Okay.
Hat also im Grunde das ein bisschen verzögert, weil man sagt, ja, das ist doch toll.
Läuft, ne? Das ist ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein Sicherheitsfeature, wobei man das natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil dadurch das, also es wird halt zumindest häufig so genannt in diesem Kontext, dass wie du das ja gerade sagtest, also die Verbindung wird ja dann von dem lokalen Gerät, also von dem Computer über den Router aufgebaut, der Router übersetzt das und schickt das halt weiter, muss ich ja dann merken, woher es gekommen ist, damit er die Antwort auch wieder an die richtige Stelle zurückschicken kann, was ja bedingt, dass ja niemand initial von außen eine direkte Verbindung zu den Endgeräten aufbauen kann, zumindest nicht, wenn das nicht explizit so konfiguriert ist. Ne? Also
ganz genau.
So eine aber Art.
Es ist im Grunde aber ein Nebeneffekt, also mal ganz präzise ist es ein Nebeneffekt. Genau. Ja? Der ist prinzipbedingt. Ich weiß ja, wenn ich von draußen so einen Verbindungsaufbau
habe,
weiß man nicht wohin. Es können ja, wie gesagt, das Smartphone, das Tablet oder sonst was gemeint sein.
Ja.
Aber im Grunde kann ich das auch über andere Paketfiltertechniken erreichen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte keine eingehenden Verbindungen, sondern nur.
Dann sollte man Dinge das erlauben. Explizit so konfigurieren und nicht aus Versehen durchs NAT durchs NAT
bekommen. Nennt man doch Security by Obscurity.
Ja,
trifft das
also
ein bisschen dazu.
Und in der Regel, also es bereitet natürlich auch so einige Probleme, eben weil man die Rechner nicht direkt erreichen kann. Ne? Also du brauchst halt irgendwie häufig, was weiß ich, ne, wenn irgendwelche. Ich will jetzt nicht unbedingt diese blöden File-Sharing-Beispiele nennen, aber wenn du irgendwelche anderen
Aber nimm mal was einfach. Also, File-Sharing ist ja vielleicht, so, wenn man so an File und Share, vielleicht ist das, das eigene NAS, was zu Hause steht, wo man jetzt mittlerweile ne, die, seine große digitale Bildersammlung und sonst was speichert, wenn ich vom Internet aus drauf zugreifen will. Dann kommt der Begriff, den hat bestimmt der ein oder andere schon mal entweder im Router gesehen oder gehört, das Port-Forwarding. Mhm. Also man hat ja neben der IP-Adresse so verschiedene Ports, Steckdosen, also verschiedene Endpunkte, die man so ansprechen kann. Und woher soll dieser Router wissen, wer innen drin jetzt gemeint ist? Und was man machen kann, man kann sich eben einen dieser Ports raussuchen und sagen, so den möchte ich jetzt, also wenn der Port draußen, nehmen wir mal den Port 80, das ist typischerweise für einen Webserver, also da, wo die bunten Webseiten herkommen, wenn ich sage, den leite ich jetzt weiter von dieser öffentlichen Adresse explizit an ein bestimmtes System in meinem Netz zu Hause, dann mache ich dieses Port-Forwarding. Aber ich muss das eben machen. Ne? Es ist nicht, dass dieses Gerät Ende zu Ende aus dem, es ist nicht Teil des Internets, wenn man so will, es ist ein bisschen abgeschottet. Ja, ja. Hat ein paar Nachteile eben. Ne?
Ja, also ja,
ist auch sehr ungeliebt bei vielen.
Ja, genau. Also so gerade wenn es jetzt, also mittlerweile macht man das ja alles über die Cloud, aber wenn man irgendwie dann auch früher irgendwie, keine Ahnung, über irgendwelche Chatprogramme mal eine Datei von A nach B austauschen wollte, wo man dann auch so eine Point-to-Point-Verbindung aufbauen möchte, war es halt auch schon schwierig, ohne einen zentralen Punkt, wo sich dann beide hinverbinden, um dann den Austausch zu machen, weil man den Gegenüber halt nicht direkt erreichen konnte. Naja. Aber
das wurde schon viel Hirnschmalz investiert und viele RFCs geschrieben, wie man um NAT herumkommt, wie man da bestimmte Dinge macht. Und die Geräte müssen auch recht schlau sein. Also das ein oder andere Protokoll enthält sogar in der Kommunikation die IP-Adresse des anderen. Also nicht nur für die IP-Verbindung, sondern im Protokoll. Und das muss so ein NAT-Gateway oder ein Router, der dieses NAT macht,
mitmachen. Für zu Hause geht es dann vielleicht noch, aber wenn man dann halt in irgendwelchen größeren Netzen sich befindet, dann muss man auch eine Menge Mapping sich merken, ne? Wenn da halt viele hundert Anwender dahinter sind und die viele Sachen machen, dann braucht man halt entsprechend große Tabellen, um das alles abzubilden und Speicher und Performance natürlich. Ja. Also es ist so eine Brückentechnologie, fühlt sich zumindest so an. Ne? Man hat irgendwie zu wenig Adressen und irgendwie muss man das ein bisschen breiter aufteilen, also müssen wir da mal so ein Layer, das wir so einbauen.
Ja, oder man würde sagen, wenn wir das nochmal machen würden, dann würden wir es anders machen, ne?
Ja, genau. Beim nächsten Mal machen wir es besser.
Das ist aber jetzt ja auch passiert, ne? Hat man sich ja was Neues ausgedacht, IPv6. Was ist mit IPv5 eigentlich passiert?
Ja, das hat es nie gegeben. Das
okay. Weiß man nicht, ne?
Ja, doch, es gab es mal, aber das hatte damit eigentlich nichts zu tun. Es war einfach nur eine Nummer, die man für eine andere Idee, beziehungsweise für Multicast Idee, was man da machen wollte. Also im Grunde hat das nichts, ist kein Entwicklungsschritt, den man gemacht hat, sondern das war eine
man
ganz
hat
andere.
Nichts, man hat nichts übersprungen.
Nee, genau, es war was ganz anderes.
Okay, aber jetzt gibt es IPv6, ganz neu.
Brandneu.
Ja, das ist 17 Jahre, ja?
Seit 17 Jahren ist ja, ich glaube, so 17 Jahre ungefähr dorthin. Da hat man das spezifiziert, sich überlegt, was sind die Kernprobleme an V4, was würden wir jetzt gerne ändern? Und ich finde, man kann, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube, es gibt kaum etwas, wo es mehr RFCs zugibt wie IPv6 und die Technologien und Möglichkeiten. Aber man muss sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Adressraum größer ist.
Bisschen.
Und für die Netzwerktechnik ist, dass man eben sagt, der Briefkopf, der vorne dran hat, der Header, den man nennt, wo drin steht, von wem an wen und sonst noch ein paar Sachen, ist es fest strukturiert. Bei IPv4 war das nicht immer, oder ist es nicht immer so, man kann da verschiedene Dinge reinmachen und verschiedene Größen. Und wenn man jetzt denkt, wie viele Milliarden Pakete pro Sekunde durchs Internet flitzen, ist es schön, wenn ich ein Protokoll habe, das eben immer gleich aussieht, dann kann ich es besser mit Hardware machen. Ja. Das ist also die kleinen Pakete von Chips analysiert werden, dass da keine komplexe Software laufen muss. Sind aber die beiden Dinge so technologisch. Also ich habe mehr Adressen, viel mehr Adressen und es ist auch etwas effizienter, wenn ich es verarbeite.
Also ein bisschen gerade gezogen einfach.
Ja, ist ein bisschen gerade gezogen.
Ja, Sachen, die man gelernt hat.
Genau.
So, okay. Wie viele Adressen mehr haben wir da jetzt?
Ja, das ist ziemlich harte Nummer. Also die Zahl ist, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Namen hat. Also wir hatten ja vorher 32 Bit.
Ja.
2 hoch 32 heißt das, Bit. Ne? 2 hoch 32 heißt, ich habe 4 Milliarden Adressen. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, so richtig hatten wir die 4 Milliarden nie. Und jetzt habe ich eine 128-Bit-Adresse.
Okay.
Und mit jedem weiteren Bit habe ich das verdoppelt. Und das ist eine unvorstellbare Zahl. Ja, also es gibt immer noch wieder in dem einen oder anderen, auf der einen oder anderen Mailingliste, wenn über Software gesprochen wird, aber warum machen wir denn so große Netze? Naja, haben wir keinen Adressraum mehr, wir müssen sparsam sein, das haben wir doch früher falsch gemacht, bei V4 haben das alles rausgeworfen. Das Problem gibt es nicht. Also nicht mal, das kann man sich kaum vorstellen, wie groß der Adressraum ist. Ja. Das heißt, man kann jetzt nicht nur so viele Geräte anschließen, wie man will, sondern man kann auch Struktur machen, ohne dabei ja, in einem Maßstab zu verschwenden, dass man ja keinen Restraum mehr hat.
Okay.
Also wir haben einen unglaublich kleinen Teil vom Internet nur genommen. Also wir haben IPv6 wahrscheinlich für alle Zeit genug Adressraum, kann man hoffen.
Okay, famous last words.
Famous last words, ja, jetzt schon am Anfang.
Wenn,
ja.
So im, wenn man dann so in interplanetaren, interstellaren Netzen denkt, dann, dann reicht es vielleicht nicht für jeden Alien-Toaster. Ja gut, das kann man bei IPv6, also du sagtest ja, also bei V4 gibt es ja diese Einteilung in Netzwerken, also in Netzwerke und Adressen für die jeweiligen Netzwerke, die dann irgendwann mal ein bisschen flexibler geworden ist.
Ja.
Ist das bei V6 auch so oder wie ist das da
strukturiert? Das ist da auch so, das ist sogar noch, eigentlich ist es noch strenger strukturiert. Man hat ja bei V4 dieses Classes Interdomain Routing, wo man sagt, ich habe also eine Adresse und ein gewisser Anteil, eine gewisse Bitmaske, also ein gewisser Anteil dieser Adresse, die Bits, bestimmen das Netz und der Rest sind die Geräte oder die Endpunkte in dem Netz.
Und das ist wieder fest für V6 oder?
Das ist jetzt wieder fest. Man nennt, die Terminologie ist ein bisschen anders geworden, man nennt den vorderen Teil, das Netz, nennt man einen Präfix, wie man noch will,
Deutsch
eigentlich. Und
sieht man auch in der Fritzbox.
Genau,
da steht auch irgendwas von Fritzbox. Präfix,
Und die andere Hälfte ist das Interface, wenn man so will, was man hat. Und man hat eine Einteilung gefunden, die genau auf der Hälfte liegt, bei 64 Bit. Ja, das heißt, man hat
also jetzt schon mehr, man hat ja schon viel, viel, viel mehr Netze, als es früher insgesamt theoretische Adressen.
Ja, man hat, wenn man die 64 Bit mal nimmt, das heißt, wir hätten bei vorher 32 Bit, jetzt haben wir 64 Bit alleine für meine Geräte, die ich habe in so einem 64 Bit Netz. Das heißt, ich habe das Internet, hoch das Internet an überhaupt an Raum, wo ich meine Geräte konfigurieren kann. Das ist ja eine unglaubliche Menge.
Also um das nochmal so als Dimension irgendwie klar zu machen, das ist halt, glaube ich, ganz ganz sinnvoll. So, das Internet passt halt viele, 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 viele Male.
Bei dir in die Wohnung
mit den Lampen. Mein Netz, was ich zu Hause bekomme, rein, was schon echt abgefahren ist.
Genau, aber es hat eine Reihe von Vorteilen, wenn man das so macht. Wie gesagt, da gibt es immer viele, die sagen, oh, das ist unglaublich unklug, das jetzt so früh schon so zu machen. Aber ja, es gibt viele Vorteile. Also diese Festlegung ist auf diese 64 Bit. Das heißt, man kann zwar in dem Netzbereich, kann man natürlich sagen, ich fasse Netze zusammen und nehme einen größeren Block und schicke den irgendwo, also route den irgendwo hin. Aber es wird für die Endgeräte hat man sich festgelegt, dass es nie kleiner wird als 64 Bit.
Okay.
Hat den Vorteil, was man auch machen will, man nennt das Stateless Auto Configuration. Das ist einer der Funktion, wo man sagt, das können wir jetzt endlich mal richtig machen, dass ein Gerät ohne, daher kommt das Stateless her, ohne dass da etwas ist wie ein DHCP-Server, so ein Ding, was IP-Adressen vergibt, das gibt es auch bei V6 noch oder wieder DHCP V6, aber im Endeffekt kann ein Endgerät, weil der Raum so groß ist, einfach sich eine Adresse aussuchen. Ja, gibt es verschiedene Mechanismen, wie sie das tun, die Geräte, aber im Endeffekt ist die Kollisionswahrscheinlichkeit extrem gering. Jedes V6-fähige Endgerät ist in der Lage, diese Stateless Auto Configuration zu machen. Das heißt, nehmen wir mal das Präfix, was da vorne dran ist, also das Netz, wenn man so will, nehmen wir es mal außen vor, nur um die unteren 64 Bit zu finden.
Die eigene Adresse
zu finden. Es gibt eine Kollisionsbehandlung, die Duplicate Address Detection, die ist fest eingebaut, das muss das Endgerät machen, fragen, hallo, ist hier jemand, der vielleicht die Adresse schon hat? Ist extrem unwahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn, ist das Gerät dafür vorbereitet. Und ja, damit kann ein Gerät im LAN, wenn man hier, bei Apple heißt es glaube ich Bonjour, sonst gibt es da verschiedene Namen für, im Endeffekt ist es dieses so ein Peer-to-Peer-Netz, was ich in so einem LAN relativ schnell aufbauen kann. Das heißt, keinem Gerät habe ich eine IP-Adresse gegeben, ich habe nichts Zentrales, wo diese Adressen herkommen, aber jedes Gerät konfiguriert sich irgendwie eine Adresse. Ja, das ist was ich machen kann, wenn ich ein bisschen mehr Raum habe, ich kann solche schlauen Ideen eben einbauen. Ja. Im Endeffekt diese Stateless Auto Configuration, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, aber das nutzt auch die Adresse, die sogenannte MAC-Adresse der Netzwerkkarte als eine Quelle für ein bisschen Zufall, weil die sind ja meistens eindeutig, sodass man sagt, naja, da ist es schon recht unwahrscheinlich, dass jemand anders dieselbe hat und die anderen Bits, die noch übrig sind, die füllt es dann mit dem entsprechenden Algorithmus noch auf, macht aber trotzdem noch eine Kollisionserkennung und hat dann eine eigene Adresse.
Aber wie findet er denn dann den Punkt, an dem er, also über den er dann ins Internet kommt?
Ich meine, jetzt haben wir die unteren 64 Bit.
Jetzt haben wir uns ausgewürfelt.
Jetzt können wir aber noch mit niemandem reden. kann man natürlich ein bisschen gucken. Man kann natürlich, V6 sollte man vielleicht noch wissen, es gibt verschiedene Typen von Adressen. Bei V4 hatten wir dieses Thema meine privaten Adressen.
Ja.
So diese 192 Adressen oder 10 Punkt irgendwas. Der Adressbereich ist auch reserviert. Sowas gibt es bei V6 im weitesten auch. Gibt da sogar mehrere. Es gibt die sogenannte Link-Local-Adresse. Das ist die Adresse, die nur auf einem physikalisch erreichbaren Netzsegment ist, was nicht geroutet wird. Das heißt, das sind Adressen, die bestehen nur auf dem, ja, wenn man so will, auf dem, wenn man so ein Switch-Router, so ein Router, alles, was so intern ist, in einem gemeinsamen Netzwerk,
okay.
Das sind die sogenannten Link-Local, also was an dem Draht, darum der Link, was an dem Draht so hängt. Das gibt es, das ist so vielleicht ein bisschen zu vergleichen, aber eigentlich richtig vergleichbar sind die sogenannten Unique Local, das ist auch so ein Bereich, wo man sich eben für seinen Bereich zu Hause Adressen vergeben kann.
Ja.
Damit komme ich aber immer noch nicht besonders weit. Was ich eigentlich will, sind so genannte Unicast, Global Unicast Adressen.
Global reden wir von
global. Global, genau. Global. Damit komme ich an die anderen Rechner, okay. Die da draußen im Internet sind, dran. Das will ich. So, und um so eine Adresse zu bekommen, fehlt mir ja im Grunde, ich habe mir ja schon selber eine unteren 64-Bit so ein bisschen überlegt. Jedes Gerät kann mehrere IP-Adressen haben, muss es auch haben. Ich glaube, 8 ist die Vorgabe. Ein Gerät muss 8 Adressen gleichzeitig können. Die haben auch Lebenszyklen, also die können, haben eine gewisse Dauer, wie die gültig sind,
okay.
Und werden wieder ersetzt. Die alte ist aber noch eine Zeit lang gültig, falls da noch Verbindungen bestehen.
Okay, und
so. Also
okay.
Es gibt tolle Dinge, was man da so machen kann. Aber ich will ja jetzt erstmal online kommen. Also ich brauche eine globale Adresse,
okay.
Global Unicast. So, wie komme ich da dran? Wenn wir jetzt mal kurz auf den Router, den ich zu Hause habe, und den Internetprovider kommen, da kommt ja mein Internet so ein bisschen her. Und ich frage, wenn ich jetzt einen Anschluss habe, der V6 unterstützt oder der mir V6 anbietet, dann habe ich jetzt die V4-Adresse von eben noch, aber ich brauche jetzt auch V6. So, und was brauche ich, damit ich V6 machen kann? Die unteren 64-Bit habe ich mir selber überlegt.
Das macht der Router auch, oder?
Das macht der Router auch, ja. Genau. Ich brauche aber jetzt die oberen, wenn man so will.
Also das Netz.
Das Netz quasi, ja. Genau, den Präfix fürs Netz. So. Und wie bekomme ich das? Da müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen an den Punkt gehen, wie habe ich eben die Verbindung aufgebaut? Ich mache dieses mal das einfache Beispiel mit der DSL-Verbindung, wo die meisten, was die meisten Router in Deutschland, glaube ich, auch machen. Ich habe mich an der Gegenstelle gemeldet, habe mich ausgewiesen, das Ding, beziehungsweise dieses PPP, der Router sagt jetzt, hör mal, ich kann auch V6, hast du da nicht was im Angebot? Und dann sagt die Gegenstelle, dieser Beras, eben ja, V6 haben wir jetzt ganz neu, kannst du auch haben. Und dann übermittelt der Router so ein, man ist so locker, /64, also ein 64-Bit-Block, den oberen Teil, genau wie es bei V4 eine einzelne Adresse übermittelt. Sagt also dem Router, V4, hier hast du eine Adresse, und V6 kriegst du diesen 64-Bit-Block.
Das ist der Präfix. Hier hast du noch weitere 2 hoch 64-Adressen.
Ganz genau.
Kannst du machen, was du willst.
Ja. Genau. So, jetzt hat der Router die Adresse. Jetzt habe ich aber ein Problem. Dieser Präfix, den ich bekommen habe, der liegt jetzt auf dem Anschluss, der nach außen zeigt, ins Internet. Das heißt, das ist eine Adresse, genau wie du eben sagst, da kann der Router sich jetzt selber eine Adresse ausdenken und dann hat er auch eine. Das heißt, damit ist der Router dann schon ein Teil vom Internet und ist von draußen ansprechbar auf diese Adresse. Jetzt will ich auch meine eigenen Geräte intern, ich will ja nicht mehr dieses NAT machen, ich will ja jetzt, dass diese Geräte alles
direkt
von diesen global erreichbaren Adressen was bekommen. Und die Vorgabe, vielleicht habe ich es eben nicht so deutlich gesagt, diese 64-Bit einzuhalten, sorgt dafür, dass der Router nicht hingehen kann und kann von diesem 64-Bit-Präfix, was er bekommen hat, Adressen nach innen geben, weil er ist ja ein Router. Er soll ja zwei Netze voneinander trennen und dazwischen vermitteln. So, das heißt, ich brauche neue Adressen. Wir haben ja genug, das haben wir eben festgestellt. Wir haben ja viel mehr, als wir vorher hatten, und genug, um das zu strukturieren.
Neue Adresse oder neuen
Präfix? Ich brauche ein neues Präfix.
Ah, Entschuldigung.
Okay. Ja, das war, genau. Also ich brauche ein neues Präfix für innen. Und das wird dann über, man nennt das eine sogenannte Präfix-Delegation oder Prefix-Delegation.
Okay.
Das heißt, der Router hat diese Verbindung aufgebaut, ist also selber jetzt Teil des Internets geworden und sagt aber jetzt, naja, ich bin ja eigentlich hier nur Erfüllungsgehilfe, eigentlich habe ich hier ganz, ganz viele Geräte im Netz, die brauchen doch auch Internet. hier, liebe Gegenstelle, der BERAS in dem Fall, kannst du mir da nicht was anbieten? Ja, und per Prefix Delegation, das ist im Grunde eine DHCP-Anfrage, also was man klassischerweise kennt, okay, so vom IP-Adressen vergeben. Und über dieses DHCP V6 gibt es einen bestimmten Request für eine Prefix Delegation, fragt er eben, ich brauche ein Prefix. Was wir dann bei NetCologne machen, gibt es da unterschiedliche Ansätze, wir liefern dem Router einen /48 Präfix. Ja. Das heißt, wir wissen, das Minimum, was ich brauche, sind /64. Dazwischen liegen 16 Bit. Ich habe also 65.535 mal /64 Netze.
Die dann dem Router,
genau,
wieder zur Auswahl.
Dieser Adressraum wird dem Router gegeben, delegiert. Hier, der ist jetzt dir. Tu damit, was du möchtest. Ja. Die Endgeräte, die ich habe, egal was das ist, ein typisches, ein typischer Endpunkt spricht eben mit /64 Präfixen. Und ich habe davon jetzt 65.000 Präfixe. Ja. Genau, 16 Bit, ja, 65.000 Präfixe, genau. Und was der Router macht, er hat jetzt sich dieses Präfix delegieren lassen. Das sind so zwei Schritte, das merkt man nicht unbedingt bei den Geräten. Ja. Die eine Verbindung ist aufgebaut. Sobald die da ist, ist eben der nächste Schritt, gib mir mal was für mein internes Netz.
Okay.
So.
Okay, also das macht natürlich, also ich musste kurz überlegen, warum das überhaupt Sinn macht, aber das macht ja vor allem dann Sinn, wenn dieser Router mehrere Netze, also mehr als zwei Netze miteinander verbindet, oder? Also wenn er quasi, also weil ansonsten hätte ich nämlich nicht so genau verstanden, warum man jetzt nochmal, also wieso überhaupt diese Präfix-Delegierung notwendig ist, weil er kriegt ja einen Präfix selber zugewiesen, mhm, und hat dann die 2 hoch 64 Adressen als Endgeräteadressen zur Verfügung. Warum die nicht benutzt werden, um
die internen Geräte
intern direkt, also mit dem Präfix, den er von außen bekommen hat, plus die Adresse, die das Gerät sich, also der hintere Teil gegeben hat, sollte ja auch schon unique sein,
global. Ja, ist auch unique, aber er ist ja auch immerhin dieses Gerät ist ja ein Router. Mhm. Ne, man hat, wie gesagt, das mit NAT und anderen Dingen vollgestopft, aber im Grunde ist es die Vermittlung zwischen internen Netzen und dem Internet. Und auf der Verbindung zwischen dem Router und diesem BERAS, dieser Endpunkt beim Internet Service Provider, dazwischen findet eben auch eine Verbindung, eine IPv6-Verbindung statt, und da braucht man ein /64, wird drauf konfiguriert. Ja, und wenn ich intern dasselbe Netz verwenden würde, dann habe ich eben keine Router-Instanz an der Stelle. Aber ich verstehe genau, was da der Knackpunkt ist. Wenn ich aber jetzt diese Präfix-Delegation habe, habe ich den Vorteil, dieser Router, der ist ja nicht nur Router, weil er selber weiß, ich bin ein Router, sondern der sagt auch jedem, dass er ein Router ist. Er sendet etwas raus, das nennt sich Router Advertisement. Das heißt, er sagt in dem internen Netz immer wieder mal an alle, man nennt das ein Broadcast, also er schickt das an alle raus, also alle, die mich hören, an eine bestimmte Adresse schickt er das, und das wird im Netz an alle Endpunkte verteilt, egal welche Adresse man hat, die sehen das. Hallo, ich bin ein Router, und er sagt auch, ich habe dieses Präfix. Ja, und ich kann eben nicht das Präfix, was draußen ist, auch drinnen annoncieren, dann mich als Router vorzustellen. Also weil Router für das Netz ist der Router im Internet. Das heißt, damit ich eben zwei Schritte habe.
Also er sucht sich eins aus, und das announced er dann über dieses Broadcasting nach drinnen.
Genau.
Und wie er sich das aussucht, kriegt er von dem anderen Router mitgeteilt.
Genau. Also erstmal, er kriegt einen großen Block, /48, ja, und daraus muss er sich mindestens mal ein /64 größer, macht keinen Sinn, weil die Endgeräte eben sich immer mit einem /64 konfigurieren. Aber er könnte, wenn das ein sehr großer Router ist oder man sehr viele Netze braucht oder ein großes eine Firma ist, kann man eben jetzt bei unserer Zuteilung 65.000 dieser internen Netze noch aufbauen, und die werden alle über diesen Router ins Internet
gerufen. Und das Spiel könnte man ja nochmal machen, oder? Also in dem Netz könnte ja noch ein Router sein, der für ein anderes Netz auch einen Präfix haben möchte. Korrekt. Und dann macht das natürlich wieder mehr Sinn, oder? Also dass dann der Router am Internet quasi dem anderen auch einen Präfix gibt, damit er seine Geräte sein Netz ja. nach draußen
das könnte bekommt. Man genau das also, könnte man machen also aus diesem der, dieser dieser Netzblock der der dieser Präfixdelegation an den Router gegeben wird dieses slash 48
da ist ja genug drin
da ist genug drin das kann ich auch nochmal unterteilen im Endeffekt diese PPP Verbindung was wir hatten darüber wird das erste slash 64 aufgebaut der Router bekommt dann per Präfixdelegation mitgeteilt das ist der Netzblock und es wird dieser ganze Netzblock aus dem Internet dorthin geroutet das heißt wenn irgendeiner aus diesen Millionen von Adressen dieser Adressen zugegriffen wird würde der zentralen Internetrouter wissen, oh, das ist bei diesem Konzentratorpunkt, das schicke ich bis zu dem Router hin. Mhm. Und die Millionen von Geräten, die dahinter sind, das muss der Router dann selber schauen, was er damit anfängt und es weiterleiten. Aber der klassische Fall bei der beim einfachen Anschluss zu Hause, wo man keine 20 Netze braucht, nimmt er einfach meistens das untere Slash 64 von diesem großen delegierten Block und beginnt das auf dem internen Netz, auf dem LAN-Interface, konfiguriert es erstmal selber eine Adresse daraus, die ist völlig egal, völlig zufällig und beginnt dann mit diesem Broadcasting jedem zu sagen, hallo, ich bin ein Router und ich habe dieses 64-Präfix für euch, konfiguriert euch doch gerne mal dynamisch eure unteren 64-Bit und dann können wir doch zusammen Internet machen.
Okay, das ist eine ganz blöde Frage, wenn so eine Fritzbox WLAN macht und LAN macht, sind das dann schon zwei Netze?
Das oder hängt davon
das
ab.
Drauf, okay. Das hängt davon ab. Also, das könnte man ja auch machen, ja, dass man sagt, auf dem LAN ist das eine Subnetz und das Kabel bekommt halt ein anderes.
Oder ein Gast-WLAN zum Beispiel. Das ist die Konfiguration, die bei mir zu Hause zum Beispiel vorherrscht. Ich habe nicht nur das
richtige WLAN, Gast-WLAN und das Kabel.
Genau. Und da das getrennte Netze sind, also zumindest jetzt in der Konfiguration, die ich habe, das Gast-WLAN ist ein völlig getrenntes Netz.
Kann der Router das Gast nach draußen routen, aber nicht zu den internen Routen.
Genau. Und es sind unterschiedliche Slash 64 Anteile von dem Slash 48, das man bekommt. Da selbst im Kleinen, also zwei oder drei kann man ja vielleicht schon brauchen.
Von den zigtausenden.
Aber das ist schon eine der Grundsatzentscheidungen, muss man sagen. Wir haben da so ein bisschen darüber diskutiert, als das anstand, wie große Netze geben wir denn überhaupt jedem dieser Endkunden Router. Also sprich, das Slash 64, die Verbindung ist ja klar, weniger geht.
Ja, das Slash 48 ist ja das dann, was ihr entscheidet.
Genau, das haben wir entschieden. Das könnte auch kleiner sein. Man könnte auch nur ein Slash 64 delegieren, da gäbe es nur ein internes Netz. Nur, es gibt genug Adressraum. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin ohne Grund sehr sparsam, muss ich vielleicht für eine etwas größere Installation, wo man sagt, also mit einem oder mit zwei oder mit vier Netzen komme ich nicht aus, können Sie mir nicht noch vier geben? Dann macht man wieder Einzelkonfigurationen. Mhm. Und hier kann man sagen, also in der Größe, wenn jemand damit nicht auskommt, dann lässt er sich ganz andere Netzblöcke, dann ist er vielleicht selber, lässt er sich einen IP-Raum zuteilen, wenn jemand noch mehr Raum als das braucht.
Wie viel Raum habt ihr denn dann zur Verfügung? Also wie viele Slash 48 Netze könnt ihr denn?
Also wir haben angefangen mit einem Slash 32. Das ist ja, wenn man so überlegt, das sind 16 Bit dazwischen. Das sind auch nur 65.000. Hui, wir haben noch mehr Kunden, obwohl wir, ne, wie gesagt, nur den Raum so Köln-Bonn-Aachen versorgen. Mehr Kunden, ja, das stimmt. Wir haben sogar schon 2005 diesen Netzblock bekommen. Also sieht man, wie lange das also gereift ist, dieser Slash 48 Block. Das wird in Europa hier vom RIPE-NCC zugeteilt. Das war die typische Allocation Policy, wie man das so nennt. Also die Zuteilungsregeln waren so. Man sagt, ich brauche V6. Ja, hier ist ein Slash 32. Viel Spaß damit. Und als wir dann... Ja,
uns Slash 32 zur Erinnerung ist die Größe des Internets. Ne? Also 2 hoch 32 war ja vorher...
Also ja, aber das sind die oberen 32-Bit. Das heißt, von den Slash 32 kann Netze, also ich könnte so viele Provider haben, wie das Internetadresse überhaupt gibt.
Das wollte ich sagen, genau. Also mit einem Slash 2, also wenn jeder ein Slash 32-Netz bekommt, genau, dann könnte man 4 Milliarden Provider.
Genau.
Das ist so eine krasse Dimension. Das ist
echt verrückt. Ja, aber im Endeffekt haben wir also mit diesem Slash 32 angefangen, aber logischerweise reicht das nicht aus. Wir haben dann, da gab es wie gesagt, diese Vergaberichtlinie, man konnte auch dann mehr haben, man muss aber witzigerweise, trotz dass genug da ist, den Bedarf nachweisen und gesagt, naja, wir haben ja Kunden, wir würden ihnen gerne V6 geben. Es hat ein bisschen gedauert, aber im Endeffekt überall, alle Provider haben dann einen bestimmten Punkt. Ich behaupte mal vorsichtig, das ist so 2011, war so ein bisschen das Geburtsjahr eigentlich von IPv6, weil immer mehr Provider angefangen haben, damit haben sich immer mehr Probleme, ob das jetzt Vergaberichtlinien oder ob das Software- und Hardware-Bugs in irgendwelchem Equipment war, dann je mehr Leute eben das wirklich mal benutzen und nicht nur sagen, theoretisch wird das irgendwie funktionieren, merkt man eben, was alles noch nicht geht. So, und der eine Punkt war eben die Adressmenge reicht nicht aus. Wir wollen gerne Slash 48 vergeben. Wir können das, weil der Adressraum ist groß genug. Wir wollen das nur einmal machen, an jeden das geben, nie nachsteuern, nachlegen. Und haben dann eben gefragt, wir wollen ein bisschen mehr haben. Und sind auf einen Slash 29 jetzt gegangen. Ja, haben also dann 4-Bit, schon das, ja, 4-Bit dazu bekommen. So 4, 16, also ja, 16 mal so viel. Das vorher können wir also dann ja mal entsprechend viele Slash 48 vergeben.
Okay, krass.
Ja, aber da ist immer noch Raum. Also wenn man sagt, ich habe aber noch ein bisschen Bedarf. Also bei V6 ist eben, geht es da darum, es gibt da noch mehr Gründe. Es geht ja nicht nur darum, innerhalb des Providers zu sagen, gib doch dem Kunden von vornherein einfach genug Raum, sondern auch das Internet, die Routing-Tabelle im Internet, die ist bei V4. Dadurch, dass man immer, dass man so einen Mangel an Adressen hat und man jetzt mit diesen unterschiedlichen Netzmasken immer feiner in Blocks geteilt hat, damit man noch die letzten Reste
irgendwie geben kann. Viel Mapping, ne?
Es gibt ganz, ganz viele Routing-Einträge. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind, aber so, wir nähern uns, glaube ich, in 500.000 Einträgen, die man braucht. Das heißt, man hat schon so viele Netzunterblöcke gemacht. Normalerweise ganz am Anfang kann man sagen, so, der Block, der geht nach Europa, der Block geht in die USA. Das ist ja schon lange vorbei. Das heißt, es ist komplett zerfasert. Das läuft natürlich so ein bisschen dem effizienten Abarbeiten von Internetdatenverkehr ein bisschen entgegen. Klar. Wenn man so viel Regeln beachten muss, eigentlich will man ja nur zügig, wie so ein Postpaket oder so, man will das Paket anschauen, wo geht's hin, weiter.
Ja. Hat man das dann bei V6 gemacht, also dass man jetzt weiß, okay, die hier Europa hat halt dieses Netz und keine Ahnung, also ich weiß nicht mehr genau, welche Organisationseinheiten es dann noch so gibt, aber es gibt einen festen Bereich, der Block, wenn man weiß, ach, das ist diese Adresse, das heißt, man weiß auf jeden Fall, kommt aus Europa.
So ist es, genau. Es gibt die RIRs, die Regional Internet Registries, das ist hier bei uns das RIPE. Und wir sind als Internet Service Provider, die NetColonis, ein LIR, ein Local Internet Register, oder Registry, ja, Register, glaube ich. Also da, wo der Internetadressraum herkommt, der gehört uns, der ist uns zugeteilt in einem sogenannten autonomen System. Wir verwalten diesen Bereich selber und routen den ins Internet irgendwie. Ja. Ja, aber jetzt haben wir eben dieses Slash 29 und können daraus munter schöpfen. Jetzt muss man aber sagen, es hilft ja noch nicht, Adressraum zu haben. Man muss ja auch kommunizieren mit den anderen, die da draußen sind. Also andere müssen mehr oder weniger wissen, dass das mein Netz ist und ich muss wissen, was deren Netze sind, dass, wenn jemand dahin will, ich die Pakete auch dahin schicken kann. Dann brauche ich halt Routing dafür. Ne? Mhm. Und da braucht man auch genug Partner, die auch sagen, ja, V6 haben wir auch, wollen wir nicht unseren V6-Datenverkehr austauschen? Ja. So hören wir schon mal Peering oder die ganz Großen, die einem dann so das letzte Quäntchen von Internet, wo man nicht direkt Kabel hinlegen hat oder wo man keinen kennt, wenn ich jetzt an Fernost oder so denke, da kennt man nicht jeden Provider oder haben wir keine direkten Verbindungen, dann braucht man sowas, nennt sich Upstream, also ein bisschen wie das Upstream, was man sowas von seinem Anschluss kennt, da geht es eben weiter in die hierarchisch höheren Ebenen, wenn man so will. Okay. Das ist eben so der Rest. So, das braucht man eben, Peering, also andere Netze, die man direkt kennt, mit denen man verbunden ist, wo man Daten austauscht, und eben Upstream für das Rest, für das restliche Internet, was man hat. So, da haben wir, weil man muss ja sehen, diese Adressen sind ja ganz, ganz nett. Ich habe die jetzt bei mir, ich gebe jetzt so eine Kundenadresse. Aber das Internet ist ja, oder der Dienst Internet hat sich ja so ein bisschen reduziert auf, ich habe was im Browser, vielleicht lese ich noch Mails, aber es gab ja mal viel mehr Dienste. Aber wenn ich mir nur den Browser nehme, da kommt irgendwas, das ist so mein Fenster in die Internetwelt, das ist dem normalen Nutzer doch völlig egal, wie das da hinkommt. Also, weil das Internet wird nicht schöner, nur weil es mit V6 Paketen drunter übertragen wird. Also die Seite sieht genauso aus. Ne? Das muss man immer sehen. Wenn man nachfragt, warum gibt es kein V6, das ist nicht sofort besser. Technisch gibt es ein paar Verbesserungen, aber für das Produkt, was man her daraus hat, nicht
ist unbedingt. Halt egal. Ne?
Genau. So, aber jetzt, worauf man Schuh aus der Sache wird, ist, wenn es nicht funktioniert. Weil wenn ich sage, ich brauche dieses neue Protokoll, und dann muss der Dienst aber in derselben Qualität sein. Ich kann dem Kunden natürlich nicht sagen, es läuft aber jetzt über dieses neue Protokoll.
Manchmal nicht, aber
das ist es eben nicht. Das heißt, der Dienst muss in selber Qualität sein. Was ich also brauche, ganz, ganz viele robuste Verbindungen, redundante Verbindungen, wenn mal eine Verbindung ausfällt, und ich muss alle Netze erreichen im Internet. Und die ersten paar Jahre, also nach so 2005 bis 2010, haben wir das sukzessive auch ausgebaut. Und das passierte aber weltweit. Es gab sogar mal teilweise zwei oder drei Internets für ein paar Tage, wo eben nicht immer einen Weg zu jedem Endpunkt gab, sondern wo man sich, es gab Streitigkeiten politischer Natur, es gab technische Probleme, wo jemand sich noch nicht gut auskannte, hat einen Fehler gemacht und hat das Internet in zwei.
Also in dem V6-Internet.
In dem V6-Internet. Ja. Ja. Und das ist eben ein qualitativer Zustand, den man, wenn man ein Netz noch hat, was funktioniert mit V4, hilft es nicht, wenn man sagt, wir sind ganz vorne mit dabei, wir haben das Neue jetzt, aber es funktioniert nicht.
V4 haben wir schon längst abgeschaltet für die Kunden, das ist nur noch der neue heiße Scheiß.
Genau.
Vielleicht ist das sogar noch ein Punkt, weil ihr macht ja nicht V6 only. Ne?
Also bin ich ja völlig ausgewichen dieser Frage. Wie kann man denn V6, was gibt's denn alles? Ne? Mhm. Also V4 only hatten wir halt, ne, vorher. So, jetzt haben wir so ein bisschen.
Wie der andere auch.
Das war das Internet, genau, der Ausgangspunkt. So, dann gibt's eine Sache oder ein Begriff, das nennt sich Dual Stack. Stack nennt man so ein bisschen das Ding, was die IP-Kommunikation macht. Daten, die irgendwo hin sollen, in Päckchen verpacken und wegschicken, nennt man den Stack. Und dann nennt man das Dual Stack, wenn man beides hat. Wenn man sowohl V4 als auch V6 hat. Da die miteinander so rein gar nichts technisch gesehen zu tun haben, ich kann problemlos ein funktionierendes V4 im Internet haben oder eine V4-Verbindung und V6 funktioniert überhaupt nicht. Und umgekehrt im Grunde funktionieren beide Zustände. Nennt man das Dual Stack, ist es eben beides existent. Das ist die Methode, die wir gewählt haben. Das heißt, man bekommt ohne Einschränkungen, genau wie vorher auch, seine V4-Adresse und zusätzlich eben ein Präfix delegiert, wenn man es will. Oder, das ist auch noch die Möglichkeit übrigens, zu dieser Router-Konstellation, wenn man einen einzelnen Computer anschließt, ohne Router, dann kann ich dieses erste Netz, was ich bekommen habe, auch schon direkt benutzen.
Das, was der Router normalerweise für sich selber benutzt.
Das könnte ich auch machen. Okay. Aber im Endeffekt...
ich meine, du hast es ja gerade eben schon gesagt, also V4 abschalten geht ja sowieso schon nicht, weil man vielleicht noch nicht genau überall hinkommt und nicht jeder im Internet spricht ja auch schon V6, ne? Also, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Moment.
Warum man beides gleichzeitig braucht.
Es gibt, wenn ich mich aber recht entsinne, so ein paar Tricks, wie man dann doch nur wie man mit nur V6 auch in das V4-Internet kommt, oder?
Genau. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man könnte, was wir zum Beispiel auch technisch anbieten, möglich machen, man könnte, wenn man sagt, ich will nur Internetseiten haben, das habe ich auch schon mal gemacht, man muss ja mal sehen, wie gut das funktioniert, ein V6-Only-Wochenende zu machen. Mhm. Wir haben ein Webproxy oder Webcache, wenn man so will. Das ist, was man früher benutzt hat, wo das Internet noch nicht so schnelle Verbindungen mit, also die ganzen Netze miteinander hatten. Da hat man sich so einen Zwischenspeicher, so einen Cache oder ein Proxy hat man genutzt und wir haben den auch, der gibt es schon jahrelang. Und dieser Proxy ist dual-stacked. Das heißt, der ist sowohl mit V4 ans Internet angebunden, da wo er seine Sachen holt, als auch mit V6 und dasselbe aber auch in die andere Richtung. Das heißt, mit jedem entsprechenden Protokoll, was ich habe, kann ich ihn fragen. Ich könnte ihn zum Beispiel mit V6 was fragen und er holt das, die Inhalte aus dem Internet, also die Webseiten in dem Fall, mit dem Protokoll, was sich eben anbietet. Er präferiert, dass du alle Dual-Stack-Geräte, er präferiert die Verbindung über V6, weil da soll ja die Entwicklung hingehen. Wenn eben jemand keine V6-Adresse hat, dann nimmt das eben mit V4. Und ich als ein V6-Endpunkt merke das gar nicht. Ich bekomme die Inhalte. Also der Proxy ist in dem Fall, man nennt das ein Application Layer. Also das ganz oben, er holt mir
das heißt, es ist halt so ein HTTP-Proxy zum Beispiel.
Ganz genau, das ist ein HTTP-Proxy. Genau.
Ja. Aber das gibt es nicht protokollunabhängig, weil man könnte ja auf die Idee kommen, das V4-Internet ja einfach in das V6-Internet reinzupacken. Also es ist ja genug Platz da.
Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass ich sage, ich habe einen Vermittler, das ist dieses der Proxy oder so.
Scheitert ja schon daran, wenn man halt seinen Facebook mit SSL aufruft zum Beispiel, dann passen die Zertifikate zum Beispiel nicht mehr.
Doch, ne? Das passt, weil die Zertifikate, die sind auf den Namen, den sogenannten Hostname ausgestellt. Das ist der Common Name in so einem SSL-Zertifikat und es ist egal, über welches Transportprotokoll das kommt. Also es sagt jemand, er sei zum Beispiel www.facebook.com und über welches Protokoll das transportiert wird, ist egal. Und ich kann mit dem Zertifikat schauen. Das würde gehen. Und der Proxy kann das auch. Der Proxy kann aber nicht reingucken, also keine Sorge. Bei HTTP-Proxys gibt es etwas, das nennt sich die Connect-Methode. Heißt im Grunde, ich möchte zu dem Endpunkt und er baut dann eine Verbindung dahin auf und tunnelt mir das einfach.
Ja,
Das würde sogar noch gehen. Also, aber eben nur für den Dienst HTTP für das Protokoll HTTP.
Okay.
Gut, für Mail kann man sagen, ich habe nur begrenzte Menge an E-Mail-Server, mit denen ich rede. Wenn die beides können, dann kann ich ja beides machen, ob ich das eine habe oder das andere habe oder nur das eine, nur das andere, egal, kann ich immer machen. Machen unsere Mail-Server zum Beispiel, die haben beides und ich kann ja alle Dienste auch nur mit V6 benutzen und brauche kein V4. Aber es gibt ja eine Menge andere Dinge, die ich noch machen kann. Nehmen wir mal File-Sharing oder Voice-over-IP Geschichten mit Endpunkten, die eben ja vielleicht noch kein V6 haben und dann kann ich mit denen nicht mehr reden. Geht immer die andere Richtung übrigens auch. Es gibt natürlich auch Endpunkte in Asien, wo schon knapp geworden ist, die nur V6 haben. Ne?
Ah.
Die, ja, das ist immer die Frage, was man für einen Dienst benutzt.
Das ist aber schon schwieriger dann, oder?
Dann schwierig, genau. Das hat auch ein bisschen die Brisanz, jetzt vielleicht nicht in Europa, aber in Asien erhöht, V6 einzuführen, wenn man sagt, wir haben keine Adressen mehr, die wir für Dienstsachen einbauen können. Also da gibt es schon fast schon einen Schwarzmarkt, um noch an Adressraum zu kommen, dass man noch einen Dienst anbieten kann.
Ist natürlich dann auch ein wirtschaftliches Problem. Ne?
Definitiv.
Dann können halt Dienste nicht mehr an den Start gehen. Ne?
Genau, vor allem sind V4-Adressen ja ein wirtschaftliches Gut geworden. Ne?
Ja. Also ich will darüber nichts sagen. Ich habe noch nichts gehört, was der aktuelle Kurs ist für eine IP-Adresse. Aber im Endeffekt muss man sagen, das ist ja ein virtuelles Gut. Man will sich einfach davon wegbewegen, damit es in die Gefahr gab.
Aber nochmal, also diesen Proxy, also du hast das gerade eben schon angedeutet, glaube ich, aber also diesen Proxy in Protokoll unabhängig gibt's den dann auch? Ja,
den gibt's.
Also der quasi IP neu verpacken kann. Und
ja, den gibt es auch. Im Endeffekt, wenn ich jetzt den Proxy als Beispiel nehme, bin ich ganz oben in diesen Layern, und du hast es eben mal selber erwähnt, bin ich auf dem Application Layer ganz oben.
Gut,
wenn ich jetzt muss ich ein bisschen nach unten gehen. Ich will das ja
transparent
mehr oder weniger haben, da muss ich also mindestens so auf den IP Layer ungefähr runtergehen. Oder vielleicht auch den TCP Layer, ne, da wo die Verbindung auf dem IP aufgebaut wird. Und mir ist es egal, ob es dann über V4 oder V6 zum Ziel geht. Was es da gibt, ist im Grunde eigentlich wieder ein NAT-Gateway. Ja, also ich habe wieder ein NAT-Gerät. Hier hat man aber einen schönen Namen gefunden. Das nennt sich dann Carrier-Grade NAT. Mhm. Das sind dann nicht diese kleinen Boxen, die man zu Hause hat, die aus Plastik sind, sondern es sind die richtig großen mit Metallgehäuse und vielen Lampen und großen Netzteilen, die eben diese Vermittlung machen. Weil die müssen sich ja unglaublich viele Verbindungen merken, die gerade aufgebaut sind. Im Endeffekt, die vermitteln dann. Das heißt, ich habe, der Begriff, den man dann nennt, nennt sich DS-Lite, Dual-Stack-Lite, man nennt es deshalb noch Dual-Stack und auch deshalb Lite. Ich habe ja noch Zugriff auf das V4-Internet, es ist immer noch Dual-Stack, aber es ist so Lite. Das ist so ein bisschen,
nicht mehr richtig. Das würde oder müsste man machen, wenn man jetzt als ISP seinen Kunden V6-Only anbieten würde.
Ich könnte ihn auf V6-Only anbieten, ohne die Übergang ins V4
ist halt die Frage, ob man dann glückliche Kunden hat.
Ja. Nein, aber wenn ich V6 Only will, kann ich V6 Only machen, aber ich möchte es noch nicht, weil einfach alle Dienste noch nicht V6
und ihr habt gesagt, ihr macht direkt Dual Stack bis zum Kunden hin und verzichtet auf die Installation von diesem Carrier Grade NAT oder
solange wir gibt in Deutschland andere Provider, die halt diese DS-Lite-Lösung haben.
Mhm.
Im Endeffekt, für Dual-Stack brauche ich, im Gegensatz zu diesem DS-Lite, wo ich ja dieses NAT-Gateway habe, diesen zentralen Vermittler, brauche ich immer noch eine IPv4-Adresse für jeden Router. Zwar können dahinter viele Geräte sein, die ich zu Hause habe, aber jeder bekommt immer noch eine V4-Adresse.
Ja.
Wenn ich jetzt aber immer mehr Endgeräte anschließe, also noch mehr Anschlüsse, und ich habe aber keine V4-Adressen mehr, dann kann ich nicht mehr jedem Router eine Adresse geben. Wir sind momentan noch in der glücklichen Lage, genug Adressraum zu haben, um jedem Router, der beim Kunden steht, sowohl eine V4-Adresse, die dann genattet wird nach intern, als auch entsprechend, da haben wir ja keine Kapazitätsprobleme, massig V6-Platz.
Das heißt, würde ja, also jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft gedacht, wenn das V4-Internet quasi anfangen würde, sich zu reduzieren, dann würde sich ja so ein Carrier-Grade-NAT unter Umständen dann sogar dann anbieten, oder? Dass man quasi nur noch so für den Rest, den man auch noch erreichen müsste, das halt trotzdem erreichbar macht. Aber eigentlich braucht der Kunde keinen.
Das Problem ist, für dieses DS Lite brauche ich eine Unterstützung auf dem Gerät, was beim Kunden steht. Ne? So CPE, Customer Premises Equipment, der Router, der halt steht. Ja. Der muss das natürlich wissen, weil der muss eben anstatt eine öffentliche V4-Adresse selber zu haben und da dann entsprechend zu übersetzen, muss er alles, was ins V4-Internet geht, einpacken in diese DS-Lite-Pakete, einpacken in ein V6-Paket, weil das ist das Einzige, was er noch hat. Und das eben zu diesem Carrier-Grade-NAT-Gerät schicken. Will sagen, das ist, wenn man knapp am Adressraum ist, notwendig, aber man will das nicht als Technologie oder als Übergangslösung zum Schluss machen, weil es kostet ja Geld. Die Geräte müssen das unterstützen, und dann müssen Software-Updates oder Geräte müssen getauscht werden. Das heißt, das ist definitiv eine Brückentechnologie, wenn es zu knapp geworden ist im Adressraum.
Ja, und ich stelle mir vor, da können auch bestimmt die ein oder anderen Probleme auftreten, ne? Also auf Kundenseite bei der Nutzung von
Es ist wieder nur ein Kontakt mit dem Internet in sendender Richtung.
Also das heißt, das letzten Endes ja, dass dann jeder ISP, der momentan genügend V4-Adressen für seine Kunden hat, bis zum bitteren Ende wahrscheinlich bis doch ganz, ganz, ganz lange auch V4 dann dem Kunden auch dann geben werden muss. Ne? Also
ja, also ich wage keine Schätzung, da kann man nur falsch liegen, wie lange das V4-Internet in dieser Größenordnung noch existiert. Zwar sind im Grunde alle namhaften Dienste V6-fähig, also die bekannten sozialen Netzwerke, große Suchmaschinen, alles Mögliche, was man so an Social Media sonst so benutzt.
Aber auch jetzt noch nicht so lange, ne?
Noch nicht so lange, aber es gab schon zwei einschneidende Tage, wenn man so will. Das war der
schlägt dir das historische Archiv auf.
Ja, das historische Archiv. Ich habe hier so eine kleine Liste so mit 10 Punkten. Was waren so
die Meilensteine?
Die Meilensteine, nicht jetzt vielleicht für den Rollout bei uns, aber so für das Internet insgesamt. Also was es gab, ist dieser World IPv6 Day. Den man halt gemacht hat.
Gab es nicht schon mehrere?
Davon? Ja, da gab es zwei. Es gab eben so einen ersten Testballon, den man gemacht hat. Und dann irgendwann hat man gesagt, so ein Jahr später schalten wir dann ein. Für immer. Lassen es dann an. Was heißt einschalten? Wenn man so einen Dienst denkt, das ist ja auch noch die andere Seite von der Geschichte. Wenn ich einen Dienst habe und der soll jetzt mit V6 erreichbar sein, dann klar muss ich ein V6-Netz auch haben, das heißt, wie gesagt, die großen sozialen Netzwerke und Suchmaschinen haben halt eigenen Adressraum, haben gute Verbindungen in alle Netze aus dieser IP-Schicht, können also gut erreicht werden von den Anschlüssen, die schon V6 haben. Und dann müssen sie das eben noch deutlich machen. Und die meisten Nutzer nutzen eben über HTTP, über den Browser irgendeinen Dienst. Und im Endeffekt heißt das, wenn ich dann www irgendeinen Dienst eingebe, dann soll geschaut werden, ist da auch eine V6-Verbindung möglich. Und für die V6 oder die IPv6-Adressen gibt es einen bestimmten Eintrag in dem DNS. Also der DNS oder dieser DNS-Dienst, der macht eben aus dem Namen, den ich oben in den Browser eingebe, eine Adresse. Und der kann sowohl eine V4-Adresse machen, das ist ein A-Record oder ein Resource-Record, so heißt das. Also ein Eintrag in diesem Verzeichnis.
A wie Resource?
Ja, alle Eintrage im Dings
heißen. Ich dachte immer, das heißt Address. Aber
ja, es ist Address, ja. Also der Eintrag im DNS heißt Resource, aber es stimmt natürlich, in dem Fall ist ein Address. Ja, und dann hat man sich für V6 ganz spannend überlegt.
Das ist ja viermal so lang.
Viermal so lang, genau. Macht also man halt
viermal so viele Bits,
genau. Macht man halt einen Quad-A oder es sind vier A's hintereinander, genau, Eintrag. Davon sieht man natürlich nichts, das muss man auch nicht wissen.
Und also die Geräte, die Dual-Stack können, müssen auch, also gibt es auch irgendwie eine Konvention oder eine Spezifikation, dass man erst versucht, diesen Dienst dann, also wenn man beide Adressen bekommt, den erst über V6 zu erreichen, bevor man ihn dann
über
V4 erreicht?
Das gibt es. Es gibt eine
Präferenz oder?
Genau, es gibt die Address Selection, irgendwas, da heißt es Policy, ich bin nicht sicher, es gibt ein RFC dazu, das beschreibt, wie jemand, der so ein IP-Stack, also ein Stück Software, das eben mit dem Internet kommuniziert, was im Betriebssystem eingebaut ist, wenn er sowas schreibt, wie er dann wählen soll, mit welcher ausgehenden Adresse er das tut und auch mit welchem Protokoll. So, und da ist zum Beispiel die Regel, dass der Zugriff immer mit V6 zuerst versucht werden soll. Ja. Wenn eine entsprechende Adresse verfügbar ist und wenn nicht, dann eben
V4. Es gibt ja leider noch eine ganze Reihe von Internetinfrastruktur, die halt nicht V6 fähig ist. Also zum Beispiel, wenn man sich hier diese ganzen Amazon Web Services, also diese die Cloud-Hosting-Angebote, die sind halt dummerweise halt alle auf V4. Sie sagen seit Jahren, dass sie daran arbeiten, das halt zu ändern. Also diese ganzen Front-Facing-Dienste, die AWS selber betreibt, können zwar alle V6, also Amazon.de kann V6 zum Beispiel, oder ich glaube irgendwie diese Load Balancer können das auch schon, aber wenn man jetzt Server mietet, dann kriegt man immer nur eine IPv4-Adresse zu führen und auch wirklich nur diese eine pro Server. Und ich frage mich da wirklich, was daran so kompliziert sein kann. Also diese Infrastruktur halt auch auf V6 umzurüsten. Weil wenn man dann mal überlegt, wie viele Dienste dann auf einmal auch zumindest theoretisch über V6 erreichbar sind, weil sie halt eben auf solchen Cloud-Infrastrukturen hosten, was halt einen riesen Effekt haben, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das auf den V6-Traffic eine große Auswirkung hat. Also
ja, das sieht man jetzt auch. Also die großen, also die am meisten Internetdatenverkehr machen, sind natürlich momentan die Videodienste.
Ja, Netflix ist bei AWS und deshalb ausschließlich per V6, per V4 zu erreichen.
Genau, aber es gibt natürlich auch einen anderen großen, also YouTube zum Beispiel, wenn man sich das
YouTube kommt von V6 mittlerweile, oder?
Ja, genau. YouTube kommt, genau, wenn man sich das anschaut, also da, wo sehr viel Datenverkehr herkommt, dann sieht man auch, das ist der Anteil an V6-Datenverkehr, der richtig, richtig wächst durch diese Videodienste. Das heißt, wenn ein so ein großer Dienst V6 anbietet oder mit V6 erreichbar ist, oder im Endeffekt ist der Punkt ja, dass man mit V6 irgendwie erreichbar ist auf IP-Ebene, nein, wenn er anfängt für seine Namenseinträge im DNS auch zu sagen, ja, das wäre alternativ, dafür zu werben quasi, das zu propagieren, lieber Zugreifer, lieber Browser, ich habe auch V6, sprich mich doch über V6 an.
Wird das dann präferiert eigentlich?
Ja, das hat man gerade angesprochen, genau, dann wird es präferiert, da gibt es ein Regelwerk, ein RFC auch extra zu, wie die Adressauswahl stattfinden soll. Ja. Gibt da, das würden wir vielleicht noch einschieben, also auf dem Weg hin zu diesem komplett V6-fähigen, vielleicht hilft das so ein bisschen bei der Beantwortung der Frage, was ist da so schwer, also man hat ja natürlich eine Menge Komponenten, die beteiligt sind. Also die so richtig mit V6 zu tun haben, sind natürlich die Router, die diese Pakete transportieren. Aber auch, was ich angesprochen habe, dieser Einwahlpunkt, da wo dieser BERAS, wo diese PPP-Verbindung endet, der muss ja verstehen, was ist IPv6. Der muss wissen, welche /64, /48, welche Adressen, welche Blöcke teile ich jetzt dem Router auf der anderen Seite zu, was gebe ich raus. Und das ist halt übertragen natürlich für alle möglichen Komponenten. Ne? Wenn ich einen Load Balancer habe, also ein Ding, was viele, viele Anfragen auf entsprechend viele Rechner verteilt, für die großen Dienste natürlich notwendig, der muss natürlich das auch wirklich verstehen. Der muss also entsprechend leistungsfähig auch mit dem Protokoll umgehen und eben nicht nur theoretisch. Ja, und viele dieser Geräte machen Dinge auch in Hardware. Also man hat extra Chips dort eingebaut, die diese Verarbeitung machen. Und da ist es eben manchmal gar nicht möglich, einfach nur ein Stück Software zu aktualisieren und es kann das.
Ah, okay.
Also die Funktion nachzurüsten, wenn man so groß wird. Wie gesagt, für andere kann ich nicht sprechen, wenn ich, also für Hoster, so hier so Cloud-Dienste, da sind halt ganz, ganz viele Komponenten. Gerade wenn man so Rechner auf der Welt in verschiedenen Datacentern verschieben kann, dann kommen eben noch immer mehr Komponenten dazu, die mitspielen müssen. Und man ist ein bisschen natürlich dran gewöhnt. Also gerade die schon länger im Geschäft sind viele, viele Jahre an Adressen gewöhnt. Manche Adressen kennt man auswendig, was mit V6 schwierig ist. Das heißt, man hängt auch ein bisschen dran.
Ja, und du hast halt irgendwelche Legacy-Systeme, die davon ausgehen, dass du halt diese 4 Oktets bekommst und nicht irgendwie was anderes und das Logging und die Felder in der Datenbank und bla.
Sind genau, dann kommen wir schon richtig in Software und dann
Millionen von Komponenten, die da irgendwie noch einen Weg stehen. Aber ich glaube einfach nur, dass wenn die das halt schaffen, also wenn halt diese großen Cloud-Anbieter das halt schaffen, V6 halt anzubieten, das wird dann nochmal einen ganz ordentlichen Sprung wahrscheinlich in der weltweiten V6-Nutzung geben, weil du sagtest ja, dass so Internetinfrastruktur möglicherweise noch nicht vollständig umgerüstet ist, aber Endgeräte, weißt du, wie das da aussieht? Also habt ihr da einen Überblick, wie viele Ja, V6-fähige oder welchen Anteil von Geräten es da noch gibt, die überhaupt kein V6 können?
Also es gibt einen extrem großen Anteil von Geräten, die ja weltweit im Internet hängen, die kein V6 können, die wahrscheinlich auch nie V6 können werden bis zu ihrem Lebensende. Mhm. Gibt es eine Menge Geräte. Für die zentralen Komponenten, was jetzt für einen Internet-Service-Provider natürlich die großen Router sind, oder auch wenn man Dienste hat, Firewalls, also Paketfilter oder Load Balancer, diese BRAS-Systeme, all diese Dinge, die sind weitestgehend wenn man das auch anbietet oder wenn man auf dem Weg dahin ist, die hat man umgerüstet. Die Router, die ganz großen, die haben so einen natürlichen Lebenszyklus, einfach weil der Datenverkehr sehr stark steigt. Ne? Früher war so eine 1-Gigabit-Verbindung schon richtig, richtig viel. Mhm. Und wenn man jetzt mal in die USA guckt, zu Google, da ist das, was man zu Hause hat. So, sprich, und natürlich auch die Dienste sind da. Also YouTube wird geschaut und da müssen viele Daten übertragen werden. Sprich, die Geräte erreichen natürlicherweise ein Lebensende, nicht weil sie kaputt sind, sondern weil sie nicht
Kapazität
mehr leistungsfähig
steigt,
und dann kann man sie auch entsprechend tauschen. Das ist zum Beispiel was für uns ganz wichtig war, oder das muss man verstehen. IPv6, das Internet wird nicht bunter, das ist kein Produkt. Ich kann niemandem sagen, für 5 Euro mehr, jetzt auch mit IPv6, das interessiert niemanden. Das ist, ist schon etwas, was für natürlich technisch Interessierte spannend ist, aber wo eben niemand den Anschluss als noch wertiger empfindet, weil er jetzt IPv6 hat. Irgendwann, der Punkt ist jetzt erreicht, ist es notwendig, dass man das tut. Will sagen, bei den ganzen Geräten muss man so ein natürliches Auslaufen, natürlich einen Tauschzyklus einhalten, und damit man einfach nicht unnötig Kosten produziert und Geräte und teuer austauscht.
Das ist dann bei euren Kunden dann, das, worauf du dann hinaus wolltest, ist dann also, dass dann unter Umständen die Endgeräte beim Kunden noch nicht V6 können?
Ja, das ist so. Also die zentralen Komponenten bei uns, die haben diesen Lebenszyklus.
Die Fritzbox sozusagen, seit 5 Jahren da steht und ihren Dienst verrichtet.
Genau, das ist natürlich das ganz beliebtes Gerät, die Fritzbox. Also Endgeräte sind ein Problem. Das typische Endgerät, was man im Anschluss hat, sie funktionieren tadellos mit IPv4. Es gibt aber auch Geräte, wo auch mit Software-Updates, obwohl die Geräte relativ viel in Software machen, also man kann eine Software nachrichten, aber ist einfach nicht von der Leistungsfähigkeit oder so einfach nicht gut funktioniert. Ja. Die haben ihr Lebensende erreicht. Mhm. Aber das macht ja den Anschluss nur für den technisch Interessierten, der sagt, ich will V6 haben, nicht schlechter. Er funktioniert ja noch.
Ist ja auch einfach ein Kostenfaktor, mal so auf einen Schlag für alle neue Geräte. Das ist ja, muss das ja auch herkommen, das Geld dafür.
Genau. Da gibt es halt wichtigere Dinge. Das ist eben, dass das Video, was ich anschauen will, nicht ruckelt. Viel wichtiger, als über welches Protokoll es kommt.
Ja, ja. So. Und also habt ihr da Informationen darüber, wie viele Endgeräte im Sinne von Notebooks oder Smartphones oder so, die...
Ah, okay, das als Endgerät,
quasi das letzte Gerät, was halt am Internet hängt, weil soweit ich mich recht erinnere, ist ja V6 auch schon ziemlich lange in den ganzen Betriebssystemen ja auch schon drin.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da reden wir über Software. Mhm. Da passiert also im Grunde ganz wenig nur in Hardware dort, bei Servern ist es so, die aktuellen Betriebssysteme durch die Bank weg, egal welche Präferenz man dort hat, da ist V6 unterstützt und das ist absolut stabil. Mhm. Also wir sind ja an einem Punkt jetzt für den Internetzugang angekommen, wir bieten das an und das ist aber etwas, wo es in der ganzen Industrie so ein bisschen Sorge gab, was ist mit den Routern zu Hause und was ist mit den Endgeräten? Was ist, wenn es da Probleme gibt? Mhm. Das waren auch diese IPv6-Tage, die man dort eingebaut hat, wo Google, Facebook, Akamai, vielleicht ein nicht ganz so bekannter Name, aber ein ich glaube, das ist ja immer noch der Top Internetdatenverkehr-Produzent, die liefern alles Mögliche an Daten. Sie haben ein CDN, ein Content Distribution Network. Die machen also die ganzen Updates für Windows-Betriebssysteme, Apple-Updates und sowas, kommen alle darüber, Videos und so Geschichten. Die haben das eben mal für einen Tag eingeschaltet und man wollte sehen, wie viele Geräte sind in irgendeiner Form kaputt. Weil ignorant ist okay. Also wenn ein Gerät gut V4 kann und stabil funktioniert,
und kann ignoriert, alles ignoriert, fein,
super. Aber es gibt natürlich meistens natürlich am wirklichen Endgerät, beim Rechner, etwas kaputte Konfigurationen. Wo, wenn das Gerät das erste Mal mit V6 in Berührung kommt, im Sinne von, ich rufe eine Ressource auf, in dem Fall weiß ich nicht, Google, und Google sagt, das ist auch eine V6-Adresse.
Ja,
ich präferiere das, aber meine Verbindung funktioniert überhaupt nicht.
Ja, okay.
Ja, das ist was, wovon man...
Wie erkennt man dann sowas? Also
ja, das ist, da hat man, weil das die größte Angst war, hat man auch ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt. Man hat eine meistens betrifft es natürlich die Dienste, die ich im Browser benutze. Ne? Also alle Sachen, die Webseiten, sonst so, genau, Webseiten, die der Endkunde benutzt. So Dinge wie E-Mail-Server oder so andere Protokolle, da kümmern sich ja kundige Leute drum. Eben beim Browser ist es interessant. Ich rufe was auf und die Seite kommt nicht oder es dauert sehr lange, bis irgendwas passiert. Was man da gemacht hat, die Browser alle durch die Bank weg, ja, der Internet Explorer war ein bisschen hinterher, hat man eine Technik eingebaut, ja, sie haben es irgendwann dann doch gemacht, aber sich ein bisschen gesträubt. Man hat was eingeführt, das nennt sich Happy Eyeballs. Also Eyeballs ist der Nutzer, ja, der eben die bunten Webseiten anguckt und okay. Man hat diesen Happy Eyeballs Mechanismus auserkoren, der soll, also es gibt natürlich eine Art und Weise, wie wenn V6 zugegriffen wird und es funktioniert eine gewisse Zeit nicht, da kann keine Verbindung aufgebaut werden, wie dann alternativ versucht werden soll. Aber es dauert sehr lange. Also der Timeout ist sehr lang. Und was man eben wollte, ist, dass man in die Browser, wo man das Kernproblem sah, natürlich viele machen damit Geld. Das ist ein Werbetreibende oder die machen Umsatz mit Online-Shopping. Die Seiten müssen erreichbar bleiben. Da war die große Angst. So, und dann hat man diese Happy Eyeballs-Technologie oder diesen Algorithmus in die Browser eingebaut. Führt dazu, der Browser stellt relativ schnell fest, wenn die V6-Verbindung nicht funktioniert und konfiguriert sich dann darauf, nur IPv4 zu benutzen, auch wenn V6 angeboten wird.
Okay.
Das entscheidet der Browser dann. So einen relativ schnellen Switch. Und er erkennt, das ist bei den Browsern unterschiedlich, aber manche nehmen relativ eine einfache Diagnose vor oder aber auch etwas mehr, wenn es langsamer ist, wenn es weniger verlässlich ist, mehr Paketverluste und so okay, Geschichten, schaltet man eben auf V4 um und bleibt dort auch für eine sehr lange Zeit, vielleicht sogar bis der Browser wieder geschlossen wird, um eben dem Benutzer das so transparent wie möglich zu machen.
Also das ist ja quasi eine Art Sicherheitsmaßnahme, ne? Aber also so quasi so um die User Experience nicht
genau, zu gefährden. Genau, es geht um eine Maßnahme für die User Experience.
Aber ich frage mich gerade, wie man das jetzt benutzen kann, um zu testen, wie viele, also ob jemand kaputtes V6 halt zum Beispiel hat. Weil wenn der nur mit V4 zu mir kommt, woher soll ich denn jetzt wissen, dass er V6 könnte, aber nie das nicht geschafft hat, mich zu erreichen.
Also das Happy Eyeballs an sich ist nur dazu da, dass der User relativ schnell etwas Buntes im Browser sieht. Während dieser IPv6-Tage, also World IPv6-Day zum Beispiel, haben die ganz Großen der Branche, die also Milliarden von Zugriffen am Tag haben, die haben ihre Seiten so gestaltet, dass man einzelne Elemente auf der Seite auf Servern hinterlegt hat, die nur mit V4 oder nur mit V6 erreichbar sind und hat darüber Dinge getestet.
Gut.
Google hatte zum Beispiel, um mal einen großen zu nennen, die hatten natürlich große Bedenken, aber wie gesagt, liegt schon ein paar Jahre zurück, große Bedenken, wie das bei einzelnen Providern denn so im Griff ist, ob man auch IPv6 in guter Qualität liefert, nicht, dass der Endkunde denkt, der Dienst von zum Beispiel Google ist schlecht, dabei obwohl es aber eigentlich ein technisches Problem beim ISP, beim Internet-Provider ist. Und was man dort gemacht hat, man hat ein Whitelisting gemacht, man hat im Endeffekt das komplette Netz V4 und V6, man nennt das autonomes System, wenn man so will, das ist der ganze Provider. Ja, man hat diese großen Netzblöcke einzeln freigeschaltet auf Wunsch darüber, ob die Google-Dienste mit IPv6 erreichbar sind. Und man hat eben lange Zeit keine IPv6-Einträge ausgeliefert. Nur da, wenn der Provider gesagt hat, wir können das, unsere Kunden
Schalter um und dann
sollen auch eure Dienste mit IPv6 bekommen. Das hat Google aber an irgendeinem Punkt, wo man sagt, das hat einen gewissen Reifegrad weltweit jetzt mittlerweile, und man hat natürlich viele Messungen gemacht, hat festgestellt, der Wert ist doch relativ gering.
Also der Wert von denjenigen, die das halt irgendwie kaputt haben,
Die User Experience
leiden würde. Willst du noch was trinken? Dann
ich habe hier, glaube ich, noch.
Ja, okay. Ja, okay, ja, das, okay, das, also, ja, also man, es ist halt so ein, es ist ja kein neues Internet, und es hat ja die gleichen Verbindungen ja theoretisch, ne, aber es ist natürlich schon so eine, auf einer gewissen Art und Weise ja trotzdem eigentlich so eine neue Welt, die man jetzt versucht, also die man zwar parallel parallel betreiben kann, aber wo man halt nicht einfach so mal den Wechsel machen kann, so von, man legt den Schalter um und jetzt sind halt alle von V4 auf V6 gewechselt, sondern man muss so möglichst vorsichtig irgendwie gucken, dass da nichts großflächig kaputt geht und man testet zwischendurch, ob das denn jetzt schon gehen würde und dann geht man doch wieder zurück und testet das später nochmal und jetzt sieht schon ein bisschen besser aus und jetzt lassen wir es an und jetzt versuchen wir
die Probleme, die letzten, die wir noch finden oder
genau,
die
auszuräumen und genau. Halt dann möglichst viele dann halt tatsächlich halt auf die Zukunft dann vorzubereiten.
Genau.
Also wie trifft man sich dann da? Ist man dann irgendwie, also da muss man in einer ganz engen Kommunikation noch sein, oder? Wenn dann sowas ist und Google testet das und haben diesen kleinen Element auf der Seite, läuft das dann zurück an euch? Ist das, habt ihr da Feedback bekommen von den großen?
Nein, also
läuft das doch, also da brauchst du ja kein Feedback.
Ja, aber also ist ja für alle interessant, ne? Also
es gibt auf großen Konferenzen, wo sich Internet-Service-Provider oder große Internetdienste auch treffen, also gerade die Techies, da gibt es immer wieder mal Vorträge oder bei diesen Internet-Registries ausgerichtete Veranstaltungen und da zeigt man die Statistiken mal. Ne? Das heißt, man sagt, wir hatten erwartet, dass wir so 1-2% der Benutzer mit Problemen haben und dann waren es aber doch nur 0,12% oder
okay.
so. Ne?
Wahrscheinlich meldet sich Google dann auch, wenn sie einen ISP finden, wo das halt überhaupt gar nicht funktioniert, dass sie dem da mal eine Mail schreiben oder so.
Also ist uns nicht passiert.
Aber ich meine, es liegt ja auch in Googles Interesse, dass die halt auf allen Protokollen gute Konnektivität überall hin haben.
Ja.
Das ist ja in deren Interesse, dann eigentlich dann mit denen auch in Kontakt zu treten und zu sagen, hört mal, wenn ihr eure Kunden auf diese Art und Weise zu uns schickt, da ist irgendwas noch kaputt. Also
So ist der Punkt, genau. Aber wenn man die Entwicklung dahin sieht, dann geht es eben darum, gute, leistungsfähige Internetverbindungen zueinander zu haben. Die müssen ja nicht immer dieselben sein, die man für V4 benutzt. Oftmals ist das so, dass man an den entsprechenden Austauschpunkten, so wie der D6, so diesen Peering-Punkten, dass man sagt, wenn wir jetzt schon IPv4-Datenverkehr austauschen, dann lass uns doch auch IPv6-Datenverkehr austauschen zwischen den beiden Netzen oder vielen Netzen. Aber das sind zwei verschiedene Entscheidungen, das eine und das andere zu tun. Das heißt, das Internet in seiner Topologie, so wenn man sich wie so ein Netzwerk vorstellt, wo so einzelne Knoten miteinander verbunden sind, dann sieht das nicht gleich aus. Das sind zwei unterschiedliche Protokolle und auch das Routing, also die Richtungsentscheidung an jedem dieser Router, sieht nicht gleich aus. Das heißt, diese beiden Bilder, diese Netze, die man so hat, sehen einfach anders aus. Nicht, also können gleich, aber müssen nicht gleich aussehen. Und das ist eben auch so eine Herausforderung. Es kann durchaus sein, dass ich Probleme mit einer Verbindung irgendwo habe, aber nur bei V4. Und bei V6 gibt es kein Problem, weil der Weg woanders langläuft. Das kann auch sein. Ne? Also es ist schon Dual-Stack bis von dem einen Internetgerät, also bei mir zu Hause, mein Laptop, bis zu dem anderen Endgerät oder Endpunkt irgendwo im Internet, genau.
Ja. Also ist eigentlich maximale Komplexität das ganze Thema, ja?
Genau. So es ist schon zwei Welten, die da parallel leben.
Ganz kurz nochmal drauf zurückzukommen, also dass, wenn seit einiger Zeit die Rechner, also beziehungsweise die Software oder die Betriebssysteme in der Lage sind, V6 anständig zu machen, dann ist ja wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn der Provider V6 macht, der dann das größte Hindernis dann Der Router zu Hause,
der könnte Hindernis sein, dass er einfach kein IPv6 kann.
Genau.
Dann habe ich keinen V6.
Also der Provider könnte V6, die Windows und macOS und Linux können soweit ich das überblicke, seit vielen, vielen, vielen Jahren schon V6. Ob die das dann komplett fehlerfrei machen, ist immer eine andere Frage. Aber dann ist dann halt, wenn dann dieser Punkt dazwischen im Moment das Hauptproblem oder?
Also das ist definitiv bei der Adaption ein Hindernis oder ein Hemmnis.
Eben wie du sagst, ist ein guter Grund, weil warum soll ich das jetzt austauschen, weil funktioniert ja und das Internet wird ja nicht schöner dadurch.
So ist es eben. Ja. Ja. Was man aber auch machen kann, haben wir auch schon sehr lange, wenn ich sage, ja, ich verstehe, dass es immer noch gleich bunt ist, aber ich will es trotzdem haben und man hat ein Endgerät, wo das nicht unterstützt, dann kann man natürlich sagen, schau mal, ob ich da nicht einen anderen Router mal bekomme, ob man da nicht vielleicht mal was machen kann. Reine, wie gesagt, betriebswirtschaftliche Betrachtung. Klar. Was man aber machen kann, es gibt verschiedene Tunnellösungen. Wir haben jetzt über viele Tunnel Layer und so gesprochen.
Ihr seid ja auch ein bisschen bekannter, glaube ich, ne?
Wir sind sogar der größte. Also jetzt nicht der größte Tunnel in irgendwas, aber wir haben bei einem bestimmten Projekt einen Tunnel-Endpunkt, wo man also eine Verbindung hinschalten kann. Und zumindest von den Datenverkehr, der darüber läuft, sind wir für das in dem Projekt das Größte.
Also Tunnel im Sinne von, ich verbinde mich mit V4 zu diesem Endpunkt und bekomme dann darüber ein Netzwerk, also so ein virtuelles Netzwerk, was dann mir V6 nach ins Internet gibt.
Ganz genau. Also man darf das auf keinen Fall verwechseln mit dieser Dual-Stack-Geschichte. Ja, ich brauche nur IPv4. Bei Dual-Stack-Lightweise, ich habe nur V6. Also ich habe V4, wie eh und je. Mein ganzes Equipment hat alles keine gleich Ahnung davon. Ja. Und was ich mache...
Anderer Layer quasi.
Genau, ich bohre mir einen Tunnel, ich mache eine IP-Verbindung zu einem, man nennt das Tunnel Broker, also ein Broker wie so der Händler, der eben schaut, kann ich die Päckchen austauschen. Um mal den Namen zu sagen, wo wir einen solchen Tunnel Broker betreiben, ist dieses Sixes oder SixXS, also SIXS Projekt. Sehr schön, völlig unkommerziell aufgezogen. Wir haben einen Endpunkt. Im Grunde besteht das aus dem Server. Der Server hat IPv4 und IPv6 Anbindung. Der bekommt einen großen Block IPv6 und man meldet sich dort bei diesem Dienst an und sagt, ja, die NetCologne, die gefällt mir oder die ist in der Nähe, das ist vielleicht auch noch eine Überlegung, da bin ich recht nah dran.
V4 oder gesehen. Ich bin NetCologne-Kunde, wie man das eine Zeit lang ja machen musste.
Genau, obwohl der Zugang oder die Teilnahme an dem Endpunkt bei uns ist für jedermann möglich, wenn ich von anderen Providern komme, wo ich vielleicht noch ein bisschen warten muss, oder mein Router ist zu alt. Auf jeden Fall, ich baue eine Verbindung, einen Tunnel über V4, völlig ganz normal wie jede andere V4-Verbindung auch, zu diesem Gerät auf. Und dort melde ich mich mit meiner Anmeldung, Benutzername, Passwort an und bekomme dann ein eigenes, das ist auch immer das gleiche, IPv6-Präfix zugeteilt. Ich kann mir sogar, derselbe Mechanismus wie vorher, ich kann mir ein einzelnes /64-Präfix holen, damit ich mit meinem Rechner direkt ins Internet kann. Ich kann mir aber auch wieder ein Netz delegieren lassen, dass ich das auf einen Router machen kann. Und so die Open Source Community, OpenWRT, eine alternatives Router-Software, aber auch Fritzboxen, mit Linux kein Problem, gibt Linux-Kernel gibt für Windows das, kann ich mir auch dieses Netz nehmen und habe damit einen IPv6-fähigen Router. Das war oder ist natürlich zu Zeiten, wo mit V6, wo noch nicht so viel am Anschluss oder noch gar nicht mit dem Anschluss möglich war, eine Möglichkeit, um das alles erstmal zu umgehen und zu sagen, das ist schön, da wird noch dran gearbeitet, aber ich möchte jetzt in meinem Netz zu Hause schon V6
schon
haben. Schon die Zukunft haben. Ja. Ich möchte da mitmachen.
Ich hatte das eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur nicht mitbekommen hatte, dass ihr dieses V6-Beta-Programm hattet oder ob das dann auch schon vorher gab. Ich habe dieses Zeitreihen nicht so genau im Kopf, aber ich habe das auf jeden Fall eine ganze Zeit lang benutzt, bis also als NetCologne-Kunde mit meiner NetCologne IPv4-Adresse mich bei dem NetCologne Sixes Endpunkt angemeldet und mir da mein V6 abgeholt, was ich ein bisschen lustig fand.
Bis darauf, dass so ein paar Bytes verloren gehen, weil man ja noch die Päckchen mit Adressen und so extra ausstatten muss, der Tunnel. Ist das aber eine absolut, absolut nutzbare Verbindung.
Ja. Da eine Frage zu, da steht ein Server von euch, der kann ja auch nicht so klein sein und ihr macht ja viel Traffic drüber. War das einfach Goodwill von euch oder war das auch viel, um da zu lernen, um Sachen rauszufinden oder ja?
Also wir haben ja so zu den Zeiten, wo wir angefangen haben, uns mit dem Thema, wir wollen V6 für unsere Kunden machen, braucht man natürlich selber erstmal einen soliden Grundstock an Know-how. Also man muss verstanden haben, wie das alles funktioniert. Und man muss auch Erfahrung haben, also nicht nur, dass man die Fakten kennt, sondern man muss Erfahrung haben, man muss schon mal Probleme analysiert haben und so eine gewisse Lernkurve haben. Ja. Weil als Internet-Service-Provider muss man ja eben derjenige sein, der so einen Dienst in guter Qualität und wenn mal irgendwo was hakt, auch schnell Fehler abstellen kann, liefern kann. Und dazu gehört eben auch, dass man so Dienste macht. Wir haben also diesen Sixes-Tunnel schon relativ lange laufen. Ich weiß gar nicht, wann, ich glaube Anfang 2010 schon, lief das schon. Das heißt, da war der Access, also da, wo ich meinem Router mich anmelde und so weiter, was wir eingangs beschrieben haben, das war dann noch gar nicht spruchreif, dass wir da konkret okay. das mal umsetzen, sondern dann haben wir gesagt, da brauchen wir nicht viel. Unser Internet-Backbone, der war relativ, wir haben ja 2005 schon einen IPv6-Block, dann haben wir immer mehr Netze gehabt, an die wir uns verbunden haben mit V6. Der ganze Backbone, der konnte IPv6 zu dem Zeitpunkt schon. Okay. Und dann konnten wir im Grunde einen Server nehmen, das hatte mit dem Internetzugängen, die nichts die zu tun, Kunden gar nichts zu tun, okay. konnten also einen Server nehmen, den an dieses Netz anschließen und das schon anbieten, ohne irgendwas anderes zu beachten. Und damit haben natürlich nicht nur unsere Kunden, andere Internetnutzer die Möglichkeit gehabt, V6 zu bekommen. Wir hatten auch ein bisschen mehr Datenverkehr, wenn man was sieht, Konnektivität, aber auch wir selbst. Das heißt, an jedem Anschluss zu Hause bei Mitarbeiter, ob das ein, wenn er im Versorgungsgebiet wohnt, natürlich nicht Netcologne-Anschluss, aber sonst, bei jedermann hatte man die Möglichkeit, zu Hause IPv6 zu haben und damit auch auf dem eigenen Rechner schon mal zu arbeiten, wenn man noch keine Erfahrung damit hatte, um wirklich das jeden Tag zu benutzen.
Und die Leute, die das benutzen, sind wahrscheinlich auch dann nicht so die 0815 Standardanwender, sondern vielleicht auch welche, die tatsächlich sinnvolles Feedback irgendwie geben können, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also habt ihr da auch habt ihr da nur von eurer internen Sicht aus Sachen gelernt oder habt ihr tatsächlich auch von außen da Input bekommen?
Ich muss gerade überlegen, also wir hatten mit den Jungs, die das Projekt betreiben, ein bisschen Austausch, aber so richtig, dass wir Probleme hatten, was damit nicht funktioniert hat oder so, eigentlich nicht. Also es gab immer mal wieder einzelne Anfragen, wo jemand Konfigurationsprobleme hat, aber das ist etwas, was übergreifend für alle Sixes Endpunkte gilt, für die POPs nennen sich Point of Presence. Das heißt, man hat im Sixes Forum, dort wo man, oder Mailingliste, hat man mal was gelesen, wo jemand ein Konfigurationsproblem hat. Klar kann man davon lernen, aber im Endeffekt sind wir Teil von dem ganzen Projekt gewesen und haben ja kollektiv alle was beigelernt.
Das läuft immer noch, das Projekt,
oder? Das läuft immer noch und es spricht auch nichts dagegen, das noch länger laufen zu lassen. Also wir, für dieses Jahr sogar, wollen wir auch schauen, dass mein aktuelles Gerät dort zum Einsatz kommt, dass auch wenn da ein bisschen mehr Datenverkehr noch kommt, dass da noch Luft nach oben ist. Also wenn jemand gerne mal das ein oder andere Video anschaut, dass auch das noch über den
Tunnel geht. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, wenn man dann in 15 Jahren irgendwann mal doch nochmal V4 braucht, dass man sich dann auf so einen Server connecten muss, um sich halt so ein virtuelles V4-Netzwerk zu machen.
Das haben wir auch schon mal so gewitzelt, dass es irgendwann andersrum ist, man braucht den V4-Tunnel. Ne? Ja.
Also um so die letzten Reste im Internet, so irgendwelchen alten Server irgendwo zu erreichen, die noch nicht bei V6 angekommen sind.
Ja, diese Idee, dass man das irgendwann abschaltet, die ist zwar nicht völlig unrealistisch, dass man mehr und mehr V4-Bereiche runterfährt, aber schwierig, dass man da eine Schätzung abgibt, wann ist denn das so weit? Für die 90% oder den absoluten Löwenanteil der Internetnutzer reicht es ja, wenn 5 oder 10 Internetdienste funktionieren und es würde mehrere Wochen dauern, bis jemand bemerkt, da ist etwas, was ich nicht mehr erreichen kann, das funktioniert nicht mehr. Ne? Heißt aber nicht, dass die anderen Dinge nicht legitim sind, nur viele würden die nicht bemerken.
Also ich glaube, dass mit dem V4 werden wir wahrscheinlich, solange wie es das Internet gibt, werden wir noch V4 irgendwo haben. Also bevor das weg ist, haben wir Internet V2.0 oder so.
Vielleicht,
wahrscheinlich. Aber nochmal zurück zu dem Tunnel. Habt ihr dann gleichzeitig da auch angefangen, eure internen Sachen alle auf V6 umzustellen? Und euren Mail-Kram, Webseite selber, also diese ganzen Dinge dann auch schon?
Ja, also mit dem
Punkt, alles, was nicht zum Endkunden quasi geht.
Ne? Das ist nämlich der Knackpunkt, ganz genau. dieser Sixes-Pop ist ja im Grunde auch, oder dieser Endpunkt ist im Grunde ja auch nur ein Server mit Software drauf. Und genauso haben wir eine Menge andere Server mit Software drauf, die aber auch Dienste machen, die zu unserem Produkt direkt gehören. Mail, Webhosting und so weiter ist sowas. Mit der Verfügbarkeit von V6 im Backbone und den Netzen haben wir dann die anderen Komponenten angeguckt. Das sind Firewalls und Load Balancer, die wir für die Dienste brauchen. Dass die bösen Buben draußen bleiben, Firewalls. Das muss auch bei V6 noch so sein. Dann auch so sein. Und die Load Balancer, die also Zugriffe auf verschiedene Server verteilen. So. Als wir da weitestgehend fertig waren mit den Komponenten, die entweder zu tauschen, Software-Updates zu machen oder so gewisse, manchmal haben wir auch ein paralleles Gerät hingebaut, kann man sagen, dann kann man anfangen mit Serverdiensten. Aber
auf so einem Zeitstrahl, 2005 habt ihr IP-Adressen, IPv6-Blöcke bekommen, wie ist das dann so abgelaufen?
Also wir haben so richtig losgelegt eigentlich 2011, darum sage ich ja, das ist so ein bisschen das Geburtsjahr von dem produktiven IPv6.
Okay.
Ich behaupte nicht nur bei uns, sondern auch woanders. Also im Endeffekt, wir haben zum Beispiel Ende 2010, also gerade mit um den Jahreswechsel rum, haben wir diesen Proxy, was wir eben angesprochen haben. Ja. Da haben wir den Dual-Stacked. Wir haben diesen Sixes-Pop ja schon vorher gehabt. Dann haben wir angefangen, IPv6 in unsere einzelnen Serversegmente ja, bereitzustellen, sodass ich, der zum Beispiel der unsere E-Mail-Infrastruktur betreut, wenn ich soweit mit meiner Software war, dass es funktioniert, auf das IPv6-Internet zugreifen konnte, dass ich es nutzen kann.
Okay.
So, das heißt, die Infrastrukturnetz war da, die anderen Komponenten, wie gesagt, Firewall, Load Balancer, hat man parallel noch betrachtet. Da, wo das aber nicht notwendig war, zum Beispiel ausgehende E-Mail-Server, da findet sowas keine Anwendung, da konnte man dann schon loslegen. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben natürlich unsere eigene Webseite, das ist nur ein ganz normaler Webserver, der da läuft. Das ist natürlich prädestiniert, da gibt es wenig Abhängigkeiten, ja, ein bisschen beim Logging und so, dann sehen die Adressen ein bisschen anders aus, aber die meiste Software, die da im Einsatz ist, hat da wenig Probleme gemacht. Okay. Ja, dann haben wir also angefangen, nach und nach, und manchmal auch so wirklich im ein-, zwei-Wochen-Takt einen neuen Dienst oder einen neuen Bereich auch mit Dual-Stack, klar, natürlich Dual-Stack, aber mit IPv6 auszustatten. Ne? Und dann heißt es auch nicht, nur dem Gerät irgendwie mal ein bisschen V6 zu konfigurieren, sodass es dass man einen V6-Ping hin und her schicken kann, sondern dass wirklich, wenn jemand eine V6-Adresse hat, diesen Dienst komplett mit V6 nutzen kann. Ja? Das lief über 2011 verteilt, und im Grunde kann man sagen, ja, so Ende 2011 waren eigentlich alle Dienste mit Quad-A-Records ausgestattet, beziehungsweise mit V6 erreichbar. Also gerade E-Mail, da kann man sehen, weil Server zu Server wird ja unglaublich viel ausgetauscht. Also mit den ganz großen Mail-Providern auf der Welt wird die Mehrzahl der E-Mails wird per V6 ausgetauscht.
Ah, okay.
Ja, also deren Empfangs-Mail-Server haben V6, unsere Sendenden haben V6, und natürlich wird dann V6 verwendet. Das heißt also, vieles, was man nicht sieht, findet aber schon mit IPv6 statt.
Ah, okay.
Wir müssen, glaube ich, nochmal mit unserem Infrastrukturgeber hier /Vermieter reden, weil wir haben ja hier kein V6.
Ja.
Also, ich wollte gerade nochmal gucken, ich habe halt so ein schönes Chrome-Plugin, falls das jemand mal interessiert. Ich glaube, das heißt einfach nur IPv6, zumindest wird es hier so angezeigt. Das macht so ein schönes 6-Icon in die Addressbar, wenn man mit der Seite, mit der man spricht, über V6 verbunden ist. Wollte ich gerade nochmal testen, ob das bei NetCologne tatsächlich der Fall ist. Ist es aber nicht, weil... Ah doch, jetzt ist es da. Alles klar. Nee, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Genau, dann taucht da halt so ein schönes IPv6.
Also wir sehen sehr viel IPv6-Datenverkehr zur Seite. Also
wobei mich das jetzt hier auch nicht unbedingt wundern würde, wenn da irgendwelche Sachen nicht
funktionieren. Obwohl hier NetCologne liegt.
Obwohl hier NetCologne liegt. Es ist halt nicht so direkt der Anschluss, sondern da macht sind wohl nochmal so ein paar Layer nochmal dazwischen.
Okay.
Aber es gibt so eine Chrome-Extension, die heißt IPv6, glaube ich, und wahrscheinlich gibt es für andere Browser das auch, wenn das jemanden interessiert, welche Konnektivität er denn tatsächlich mit welcher Seite hat.
Was auch sehr, sehr schön ist, was wir auch zu der Zeit gestartet haben, ist ipv6-test.netcologne.de.
Richtig, ja.
Das ist auch nicht auf unseren Mist gewachsen. Die Software ist aber ein beliebter IPv6-Test, den man ein bisschen JavaScript, auch dieselbe Idee wieder. Ich habe verschiedene Inhalte, die auf v4-only, v6-only Servern liegen. Man kann, es gibt ein paar mehr Diagnosen, die es ausführt. Und man kann damit eben mit einem kurzen Aufruf auf die Seite sofort sehen, ob ich Probleme am Anschluss habe.
Genau, das hatten wir nämlich in dem alten Büro, wo dann NetCologne IPv6 angeschaltet hat und wir direkt, ja, wir wollen IPv6. Es kam dann an der Box an, da war alles noch gut. Dann ging es in die AirPort Extreme und dann war es dann nicht mehr gut, weil die konnte das dann nicht weiter verteilen.
Irgendwo war das komisch.
Also das konnte die Software-Revision einfach nicht der AirPort Extreme. Das wäre sehr schade.
Genau, daher kenne ich diese Seite nicht.
Das ist so ein Punkt. Ne? Auch wenn man jetzt Geräte hat, die vermeintlich IPv6 unterstützen.
Genau, in der so speziellen Konstellation geht das dann halt nicht.
Ja, es mag dann auch der Hersteller, egal wer jetzt auch ist, vielleicht auch sagen, wir haben neuere Geräte, da hat noch niemand nachgefragt und man geht auch nicht mehr daran, diese Sachen zu reparieren. Ne?
Also wir das haben war tatsächlich auch das Problem von Apple. Also
das war ein älteres
Gerät. Ja, aber es lag einfach an der Revision selber. In dieser Konstellation, dass das externe Modem und dann über die Extreme, das ging einfach nicht.
Ja.
Aber das ist halt, ne, denkt man halt auch nicht dran.
Bin ich ja noch ein bisschen mehr verwirrt. Vielleicht funktioniert dieses Plugin nämlich gar nicht, weil wenn ich nämlich jetzt hier auf IPv6 Test NetCologne gehe, dann wird zum ersten Mal gesagt, dass das da angeblich dann doch Deutsche Telekom AG sein soll.
Aha.
Wobei man mir immer sagte, das wäre NetCologne, aber gut.
Mir auch.
Und auf jeden Fall, dass halt keine IPv6-Adresse erkannt wurde.
Ja, wenn es die Telekom ist, ist ja klar.
Hat die Telekom noch kein V6?
Das kann doch gar nicht sein.
Lass mal im Thema wieder bleiben.
Ja, ja. Wieder zurück zum Thema, richtig.
Das heißt, ihr habt dann im Grunde 2011 angefangen, euren ganzen Kram soweit fit zu machen. Und das ist auch abgeschlossen jetzt, ja?
Das ist abgeschlossen, genau. V6 ist, das war ja der Anspruch auch. Selbe Qualität, muss man sagen, bei den ganzen Diensten, die wir anbieten, ist das Thema durch.
Also ist das jetzt komplett bei euch abgeschlossen, IPv6?
Also für die Dienste auf jeden Fall. Beim Zugang ist es für alle Anschlüsse, die mit der PPPoE, also meistens bei DSL ist das im Einsatz, stattfindet bei den HFC-Kabel,
ja.
Doxis, wie man es nennen will, Zugängen. Da sind wir noch daran, ein paar Komponenten, die dazugehören, mit Software-Updates auszustatten. Aber auch da ist relativ weit fortgeschritten, das werden wir auch jetzt bald angehen.
An welcher Stelle unterscheidet sich das zum
PPPoE?
Ja.
Im Endeffekt schon relativ grundlegend, weil es ist nicht ein Benutzer, sondern das Endgerät, das registriert wird in diesem Kabelstandard. Ja. Also es kommt so aus der Zeit her, oder es kommt aus der Zeit, ist immer noch sehr aktuell, aber Kabelmodems werden eben speziell registriert in diesem DOCSIS-Standard und das Endgerät ist so der ausschlaggebende Punkt. Es geht gar nicht um den Benutzer. Damit heißt aber auch die Verbindung oder das Konzentratorgerät an der anderen Seite, was beim DSL dieser BERAS ist, ist dort ein CMTS nennt sich das, Cable Modem Termination System, glaube ich, heißt es. Das, ja, CMTS, Cable Modem Termination System. Das ist eben so der Gegenpart, da wo diese DOCSIS, wo sonst die PPP-OE-Verbindung endet. Und die IP-Adressvergabe findet dort per DHCP statt. Ist also grundlegend anders. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, nur weil der Übertragungskanal anders ist, das kann mir ja egal sein. Nein, auch die Art und Weise, wie der Internetzugang konfiguriert wird, wie es auf das Endgerät kommt, ist ein bisschen anders.
Also ihr habt da eigentlich komplett unterschiedliche Infrastruktur stehen.
Das könnte man das nicht genauso bei dem DSL auch machen? Also ich meine, so ein Router hat doch auch so eine MAC-Adresse, wo man den erkennen könnte, also wo sich, ich weiß nicht, ob das Kabelmodem sich noch irgendwie anders identifiziert, sagt, ich bin so und so. Wie ist man denn dann zu PPPoE gekommen, wenn man das...
Also es ist natürlich, das gibt schon sehr, sehr lange, diesen Ansatz, und der ist auch bei DSL extrem verbreitet. Bei dem Kabel... Modem, da liegt es eigentlich an den unterliegenden Schichten. Also diese DOCSIS, das ist dieser Kabelstandard, was man so ein bisschen mit DSL vergleichen kann. Da ist das Endgerät entscheidend, also es ist ja ein geteiltes, ein Shared Medium, wo ich drauf bin, auf so einem Kabelsegment. Ja. Und der Punkt ist, was ich zum Beispiel unterbinden muss, ist, dass jemand ein Fremdgerät in dieses Segment hängt und kann den Dienst benutzen oder sich eine andere Bandbreite konfiguriert. Das hängt ja alles ein bisschen auch von der Mitwirkung des Endgeräts ab. Und damit ist das Endgerät immer sehr, sehr stark mit dem Provider oder mit dem anderen Endpunkt verbunden. Das heißt,
dass man in dem Kabelnetz mit dem Gerät verbindet, das macht ja total Sinn. Ich frage mich jetzt gerade nur, warum man das in dem DSL nicht so gemacht hat.
Es fehlt da so ein bisschen an diesem Protokoll, weil ich muss ja sicherstellen, dass das Endgerät, dass nicht jemand vorgibt, dein Endgerät zu haben, also mit irgendeiner Identifikationsnummer oder so sagen kann, ich bin jetzt der und der und ich bekomme dann deine Internetverbindung konfiguriert oder ich bekomme Zugang über deine Identität, wenn man so will. Das muss ich ja unterbinden. Und da gibt es eben keine übergreifende Lösung, die man dafür macht. Und da wählt man eben eine Verbindung, die man authentisieren kann. Das ist PPPoE. Technisch gesehen
gäbe es... Aber hast du gerade nicht gesagt, ich kriege die Zugangsdaten sowieso automatisch konfiguriert? Also wenn ich jetzt Dirks Router, also Dirks Fritzbox dazu bringe... nein, anders. Wenn ich meine Fritzbox dazu bringe, sich als Dirks Fritzbox auszugeben, dann kriege ich doch seine Zugangsdaten.
Ja, okay, das ist natürlich, diese automatische Konfiguration kam natürlich später. Also im Grunde ist es so, das ist ein Problem, kein Problem, also die Unterscheidung dieser Technik, warum man das eine so macht, das andere so, die ist schon ein bisschen älter.
Ja,
okay. Diese automatische Konfiguration, die man nachträglich eingefügt hat, das ist ja was Neues, was man macht. Das hat auch mit der Zugangstechnologie im Grunde nichts zu tun.
Ist das mit diesem PPPoE auch vielleicht ein bisschen historisch bedingt?
Vielleicht, ja vielleicht. Ist ein bisschen historisch, aber es ist auch immer noch, es ist überhaupt sehr verbreitet, um die Zugänge so bereitzustellen mit dem PPPoE. Man hat ja, wie gesagt, eine Menge von Informationen, die man mitgeben kann, das Präfix, die DNS-Server und noch andere Dinge kann ich gleich mitgeben und das Endgerät hat dann alle Informationen und das ist halt verbreitet. Alle DSL-Router, wenn man sie so nennen will, können das.
Und bei der V6-Einführung habt ihr dann für alle, die jetzt DSL haben, einfach pauschal angeknipst, egal was sie da für Endgeräte haben? Oder
ja, einfach so natürlich nicht.
Nein,
also, wie gesagt, der Anspruch schwingt immer mit, das muss funktionieren, ja, in derselben Qualität. Das heißt, wir haben viel Erfahrung mit den Tunneln gesammelt, wir uns selbst und andere. Dann haben wir gesagt, so, jetzt kommt es auch auf das aktive Equipment, sodass es auch richtig teilnimmt am IPv6 und nicht einfach nur die getunnelten IPv4 V6 transportiert, sondern dass es richtig auf die Geräte kommt, sodass dass der Router auch eine V6-Adresse selber bekommt und nicht einfach nur, wie gesagt, diese Päckchen weiterleitet. Und dann haben wir das natürlich pro Benutzer konfiguriert, dass IPv6 angeboten wird. Pro Benutzer deshalb, weil wir dann erst natürlich mal in großer Zahl selbst Erfahrungen mitgesammelt haben. Funktioniert das gut?
Sprechen wir jetzt noch von dieser Beta-Phase, wo man
sich ein bisschen aktiv quasi die Alpha-Phase.
Wo man eine Mail schicken konnte und dann hat man V6 bekommen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also erst haben wir die Beta-Phase, wenn man so will, als eine Phase gehabt, wo niemand davon wusste und wir das nur intern an Kollegen und so weiter konfiguriert haben. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das sieht gut aus. Wir wollen jetzt langsam das ein bisschen hochfahren und schauen, ob wir noch irgendwas haben, was nicht so läuft, wie es soll. Nicht nur mit unserem Equipment, das kann man ganz gut überblicken, wenn es mit einem funktioniert oder mit 100 Usern.
Ja, jetzt die gleichen Geräte.
Genau, sieht man relativ schnell, hat man konzeptuell alles richtig gemacht. Viel spannender ist es, ähnliche Bedenken oder ähnliche Neugierde wie bei den Inhalteanbietern, die gesagt haben, wir wollen aber sicherstellen, dass auch alles funktioniert. Wir hatten ein bisschen Angst, was ist mit den Geräten, die Leute zu Hause haben, mit dem alten Windows 98 SE und so weiter.
Das funktioniert das auch gar nicht mehr.
Ja, also das weiß man ja nicht, das ist,
sogar XP ist doch jetzt schon durch, hat doch keiner mehr.
Hoffst du? Ja, XP ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat, wo man sagt, ja, V6 ein bisschen, wenn man versteckte Schalter umlegt, dann passiert das. So, und dann haben wir das nach und nach hochgefahren. Also wirklich mit gewisser Vorsicht am Anfang. Und dann haben wir gesagt, gut, das haben wir guten Eindruck. Aber wir haben natürlich nicht so einen Big Bang-Start gemacht, wo man einfach sagen, ja, wir machen das mal an, wird schon schief gehen.
Ne? Genau.
Da ist kein Druck. Das ist, geht darum, dass wir möglichst schnell feststellen, was nicht funktioniert und korrigieren können. Ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Wir haben das nach und nach mit eben dieser Beta-Phase.
Das hat ja den Vorteil, also wenn ich sage, ich möchte jetzt V6 haben und dann funktioniert irgendwas nicht, ich das ja auch viel einfacher darauf zurückführen kann. Ne? Also ich als Kunde, ich weiß halt, das ist ja auf einmal geht es nicht mehr, sondern ich habe aktiv was gemacht, nachgefragt und dann geht es nicht mehr. Das ist ja normal.
Genau. Jetzt muss man sehen, wir sind ja Dienstleister und steht sogar im Namen Internet Service Provider. Also im Endeffekt gibt es ja auch, wenn was nicht funktioniert, immer jemanden, dem man eine E-Mail schreiben kann, wenn der Internetanschluss soweit noch geht oder den man anrufen kann. Das ist ja auch noch so ein Bereich. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass die Diagnosemöglichkeiten, aber auch das faktische Wissen, ne, also auch die Kollegen im Support bei uns haben natürlich von diesen Vorphasen profitiert, selber wochenlang schon Testanschlüsse gehabt, im Haus sowieso bei uns, dass man eben das alles schon mal gesehen hat, dann auch uns eben gesagt, braucht man da für Diagnosemöglichkeiten? Die Testseite, um mal was over the top zu haben, aber auch die Möglichkeit zu schauen, wie weit, wenn jemand sagt, ich habe hier das aktiviert auf meiner Fritzbox oder was immer,
und da
auf
dem Router steht.
Genau, es geht irgendwas nicht, dann gehen Sie nochmal auf die Seite, schauen Sie mal, oder dass derjenige schauen kann, hat der überhaupt eine V6-Verbindung aufgebaut? Also hat diese Aushandlung, dieser PPPoE-Verbindung überhaupt ein V6 zutage gefördert oder sagt jemand, ich habe dieses V6 angemacht, das ist aber gar nicht das Problem. Dafür brauche ich natürlich ein bisschen Diagnosemöglichkeiten. Die muss ich aber haben. Ich kann nicht einfach blind so einen Dienst einschalten, weil es können mannigfaltige Probleme sein. Und natürlich, wenn ich irgendwo was ankündige und einschalte, dann werden natürlich viele Seiteneffekte, die dann entstehen, relativ schnell darauf gemünzt. Sprich, ich brauche gute Möglichkeiten festzustellen, ist das ein V6-bezogenes Problem oder eben nicht. So. Und das haben wir auch dann gemacht in der Phase, zu der Beta-Phase eben noch gesagt, das wäre noch gut. Und als wir dann den Eindruck hatten, alle Geräte arbeiten so, wie sie sollen. Witzigerweise muss man natürlich sagen, 2011, das ist ja große Ungeduld immer, wieso machen wir erst 2011 hier mal V6 Internet an? Wir haben auch noch Software-Updates gebraucht und auch noch Bugs in Software gefunden, also von namhaften
Netzwerkausrüstern. Die andere noch fixen mussten.
Ja. Genau, man würde ja denken, also ich bin da auch mal ein bisschen demütig, wir sind jetzt überschaubar groß, ne? Wir haben ja so gute halbe Million Kunden mit Internetzugang, das ist jetzt schon größer als eine LAN-Party, aber immerhin, ne, wenn man ganz große sieht, dann denkt man immer, die ganz Großen, die müssen doch alle Fehler schon gefunden haben. Man kauft bei namhaften Ausrüstern und das gibt es auch schon 15 Jahre, dieses ganze Zeug, da kann ja eigentlich nichts mehr
passieren. Ist abgehangen.
Ja, ist abgehangen. Und das stimmt einfach nicht. Also wir hatten Kleinigkeiten, also wir haben zum Beispiel selbst bei so Dienstesachen auf Server-Hardware zum Beispiel, da gibt es etwas, das nennt sich Offloading, das heißt so ein Stückchen, wenn man Server hat, die relativ viel Datenverkehr schicken, dann will man den Prozessor entlasten und man baut so ein bisschen von diesem IP in Hardware, in so Chips auf eine Netzwerkkarte. Und da haben wir dann, das haben wir zum Beispiel mit unserem, wir haben so einen Open Source Mirror und einen SourceForge Mirror, so einen Spiegelserver. Und da haben wir auch zu Zeiten dieser ersten Testphase und Gehversuche natürlich direkt mal V6 eingeschaltet, damit wir auch mal viele 100 Megabit Traffic sehen mit V6, um auch mal zu gucken, wie funktioniert das. Da haben wir direkt einen Fehler gefunden. Da war also ein Software-Update für die Netzwerkkarte notwendig, also kein Treiber oder so, sondern wirklich auf der Netzwerkkarte notwendig. Alles Mögliche haben wir gefunden. Wie gesagt, das reduziert sich gar nicht darauf, dass ein Ausrüster oder ein Hersteller nicht weiß, was er tat, sondern man muss feststellen,
wenn das halt noch niemand großflächig einsetzt.
Das ist der Punkt. Also es können ja nur Fehler gefunden werden, wenn es jemand benutzt. Ja. Und in 2011 haben wir bei vielen Software-Updates für alles an Equipment, was wir so haben, eben gesehen, steht immer wieder IPv6 drin. Hier noch eine Fehlerbereinigung, da noch eine Fehlerbereinigung. Okay. Wir haben selber mal Fehler gemeldet und so weiter.
Dann habt ihr abgewartet, bis da irgendwann keine Fixes mehr notwendig waren für irgendwas oder niemand mehr gesagt hat, hier gibt es jetzt noch ein neues Update und dann...
Genau so sieht's aus, ja.
Wann habt ihr das dann für alle angemacht, die es können?
Wir haben es angemacht, es gab ja muss um die, um den Jahreswechsel da, glaube ich, rum gewesen sein. Ich guck mal gerade, wann haben wir es denn gemacht? Pilotphase haben wir, Pilot ist gestartet im Mitte 2013 und dann muss es so Richtung Jahresende, vorher sogar schon, ich glaube, so November rum gewesen sein und dann immer in Chargen, ne? Um auch da noch ein bisschen Kontrolle zu behalten. Ja. Aber im Grunde
reibungslos.
Es tut mir leid, jeder will ja hören, was alles passiert ist. Ich wollte fast schon sagen, Geschichten von der Front, aber es hat wirklich reibungslos funktioniert und das etwas zaghafte oder kontrollierte Vorgehen hat sich absolut ausgezeichnet.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich auch eine sehr ordentliche Vorbereitung dann gewesen. Ne?
Ja.
Aber so langsam zeichnet sich bei mir auch ab, warum das noch nicht überall ist. Ne? Also es ist halt, wie du schon jetzt in allen möglichen Bereichen beschrieben hast, nicht einfach mal so gemacht. Ne? Also man stellt sich, glaube ich, gar nicht so vor. Man sagt immer, IPv6, warum gibt es das noch nicht? Und das ist ja so viele Teile, die bei...
Ich habe zwei Linux-Server, da habe ich das konfiguriert, läuft.
Kann
nicht
so
schwer sein, ne?
Was ist da los, ne?
Ja,
das ist es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was da alles so dranhängt.
Wir haben, glaube ich, noch keine Zahl genannt, aber wie viel Internet ist denn jetzt V4 und V6?
Du meinst jetzt so an Datenverkehr, ja?
Also
der Punkt ist, wir haben ja jetzt für unsere Kunden
oder euer Verkehr.
Der Datenverkehr für uns, das ist schwer zu sagen, weil der ändert sich auch jetzt ständig. Also wir haben einen Zuwachs, was wir ja gemacht haben, vielleicht um das noch abschließend zu sagen. Wir haben das IPv6-Funktion für alle Anschlüsse, die eben mit diesem PPPoE funktionieren, eingeschaltet. Es hängt aber am Endgerät auch das anzufordern. Wir haben, was wir nicht gemacht haben, jetzt, das steht noch an, ist das aktiv bei den Geräten, die wir automatisch konfigurieren, aktiv einzuschalten.
Okay.
Wir haben aber schon einen gewissen Anteil, also im hohen einstelligen Prozentbereich, das kann man sagen,
das ist nicht viel. Bei V6 ist das schon viel.
Genau, ist bei V6 schon viel, dafür, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben natürlich mal irgendwo geschrieben, dass wir das jetzt machen.
Okay.
Aber das sind also viele Geräte, die waren schon auf HAB 8. Sobald da V6 angeboten wird, nehmen die das auch gleich. Die nächste Verbindung ist mit V6.
Also von euren Kunden sind so einstelliger Prozentsatz
Nerds. Hohe einstelliger
Prozentsatz. Ja, die haben das Häkchen gefunden mit, gib mir V6.
Man muss ja auch sehen, das sind ja auch Anschlüsse, wo richtig noch ein DSL-Modem ist mit einem normalen Windows- oder Mac-Rechner dran, der macht diese PPPoE-Verbindung selbst. Und wenn der Rechner mit einem relativ neuen Betriebssystem ausgestattet ist, dann fragt er auch mal, hallo Internet, auch V6? Ja, gerne. Und dann haben wir eben das, viel Statistiken haben wir da nicht, um zu sehen, was ist denn eigentlich das Endgerät? Bei den Geräten, die wir selber kontrollieren, also kontrollieren ist übertrieben, aber die wir konfigurieren für die Kunden, da wissen wir natürlich, wie die konfiguriert sind. Aber bei dem Equipment, was eben noch nicht dieses schöne, komfortable diese komfortable Konfiguration hat, da wissen wir das nicht. Da hat der Kunde offensichtlich ein Gerät angeschlossen, das V6 kann,
okay,
und wir liefern das auch aus. Ja. Und ganz, ganz wenig Punkte oder Kunden hatten wir, die Probleme haben. Also der Support bei uns war sehr überrascht, dass auch bei größeren Chargen ganz, ganz wenig Kunden Probleme mit dem Anschluss hatten.
Okay.
Und alles ließ sich recht schnell lösen. Ich glaube, das das Problem, was ich wir haben dann so immer so eine Feedback-Runde mal gemacht, was ist denn so aufgekommen? Wir wollten ja auch kollektiv lernen, wir haben viele Kollegen also
vom,
bei uns.
Vom Support,
vom Support zu uns, genau. Was ist aufgekommen? Okay. Was sollten wir nachsteuern? Oder auch innerhalb des Supports wird natürlich immer ausgetauscht. Das ist ein typisches Problem. Und ein typisches Problem fand ich ganz kurios. Irgendeine bestimmte Outlook-Version, ich bin nicht sicher, 2007, aber wie gesagt, leg mich da nicht fest. Wenn ein Quad-A-Record ausgeliefert wird für einen E-Mail-Server, dann funktioniert das nicht mehr.
Also gar nicht mehr?
Nein, gar nicht. Aha. Und das fand ich schon kurios. Das ist zum Beispiel was, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das muss das.
Also hat das denn niemand getestet? Gefunden haben.
Ja, es ist auch ein Non-Bug, ja.
Also das kann man, aber das ist ein klassischer Fall für Software-Update und.
Es gibt dafür kein Software-Update mehr. Das Produkt, also die Software in dem Versionsstand ist End of Life und dafür gibt es keine Updates mehr.
Schade.
Ja, das ist halt was. Ja,
was macht ihr dann? Also
ja, aber,
deaktiviert ihr dann V6 für solche Kunden dann?
Nein, wir deaktivieren nicht für den ganzen Anschluss, sondern wir sagen dem Kunden, was er an seinem Endgerät, zum Beispiel seinem Windows XP-Rechner, machen kann, um V6 so auf dem Interface ab, also auf dem Zugang für sein lokales LAN abzuschalten, dass er es nicht mehr annimmt. Ne? Ja. Genau. Aber das ist eben was, und das muss man auch fair so sehen, wenn man sich einen Schuh anziehen muss. Man hat da etwas geändert an dem Internet und es funktioniert jetzt nicht mehr. Hm. Dass das jemand ganz anderes schuld oder
das ist dann der, egal.
Das
ne?
ist egal, genau. Und das ist eben was eben auch zu was uns recht gibt in der Vorsicht oder dieses langsame Ausrollen. Man müssen das kontrollieren. Es hilft nicht, wenn man das für viele, viele tausend Kunden einschaltet und dann ja den Fallout nur noch abwartet, was da an Problemen aufkommt.
Diese einstellige Prozentzahl war jetzt die sich V6-Adressen beziehen.
Genau, die eine komplett V6-fähige Internetverbindung aufbauen.
Und wie viele davon nutzen dann in welchem Ausmaß?
Also die Rechner nutzen ja dann automatisch präferiert IPv6-Dienste.
Und habt ihr so eine Übersicht, wie viel Traffic dann dabei
euch über IPv6 läuft?
Im Vergleich zu einem, vor allem für zu dem so prozentual.
Wer eine sehr schöne Statistik hat, ist halt, muss man sagen, ist Google mit seinen Diensten. Ne? Da sind wir momentan hier so in unseren Bereiten bei 3,5-4%.
Die Google als V6-Traffic sieht.
Ja, also es ist Datenverkehrs, der mit V6 zum Endgerät
fließt. Das ist ja mit YouTube und so.
Und das ist, das ist exponentielles Wachstum. Ne? Das heißt, mit den Anschlüssen, die ausgerollt werden, mit den Modernisierungen der Endgeräte, der Betriebssysteme, dadurch, dass die Infrastruktur jetzt da ist, mit jedem neuen Gerät, das irgendwo ein neuer Anschluss geschaltet wird, steigt der Datenverkehr. Exponentiell, genau.
Ja. Okay. Das ist ja noch nicht so viel.
Ja, aber wenigstens etwas, ne? Ja. Wie gesagt, bei E-Mail ist es sogar der Löwenanteil des Datenverkehrs, der zwischen den E-Mail-Servern, wir haben auch eine Menge Zugriffe von den Endgeräten.
Von Server zu Server.
Ja, genau. Okay. Da sehen wir also schon sehr, sehr viel davon, ja.
Ja, gut. Da ist noch ein bisschen Steigerungspotenzial drin, würde ich sagen, ne? Also, ja,
definitiv.
Was aber auch ein Punkt in der Entscheidung ist, man kann sagen, man ist vorsichtig, klar, aber man muss auch beherzt irgendwann sagen, wir müssen mit etwas starten, zum Beispiel die Dienste mit IPv6 ausstatten. Jetzt kann man sagen, wir haben ja noch kaum Kunden, die wir das selber nutzen. Es ist natürlich ein Henne-Ei-Problem, aber wenn ich, stellen wir uns vor, wir hätten jetzt die Anschlüsse alle mit V6 fähig, wir hätten auch aus magischen Gründen auf einmal Endgeräte komplett, die das alle können.
100%.
Auch machen, 100%. Wenn ich dann, das ist ja zum Beispiel die Angst bei Google oder bei anderen großen Anbietern gewesen, wenn ich dann den Schalter umlege und auf einem Dienst, sei es bei uns der E-Mail-Dienst oder was anderes, IPv6 aktiviere, dann kommt auf einmal der absolute Löwenanteil der Zugriffe aus dem IPv6-Netz. Jetzt kann man sagen, wir haben das für die Dienste konfiguriert und relativ human steigt eben die Zugriffszahl. Das heißt, wenn man irgendwo ein Problem noch hat, dann kann man jetzt noch nachsteuern. Sonst hätte man einen richtig großen Schalter, den man umlegt, und
das ist ein großer Knall. Ne? Nicht, ja.
So, und das ist halt gut, dass der Datenverkehr nach und nach steigt. Also, wie gesagt, was den Abtransport, was die Verbindung mit anderen Netzen angeht, das ist absolut Standard. Das ist nichts, was bei uns in besonderen Gremien oder nur von besonderen Kollegen behandelt wird. IPv6 für den Internetprovider, für den Transport von Internetdatenverkehr ist absolut Standard.
Ja. Okay, aber wenn du sagst, das ist exponentieller Wachstum, dann müssen wir doch schon extrapolieren können, wann wir denn dann
der
100% kommen, oder?
Ja, also ich gebe dem Ganzen so 100% vielleicht noch so 3 Jahre oder bis der absolut
höchste. Also 100% hatten wir ja schon, werden wir vermutlich ja, also das wird dann irgendwann ja abflachen.
Natürlich wird es
abflachen, genau.
Also irgendwas
ist halt die Frage,
über euch,
genau. Ist halt die Frage, wann man halt dieses Plateau erreicht, wo man dann halt das moderne Internet einmal abgedeckt hat und irgendwelche Reste dann noch.
Ja, und dann ist halt die Frage, was man zählt. Also wenn man an Datenverkehr, also wirklich Volumen, Bits zählt, dann ist natürlich ein Dienst, der Videos ausliefert, wenn der IPv6 anbietet, der macht natürlich einen großen Unterschied in dieser Grafik. Das ist aber mal ein richtiger Sprung im Wachstum. Wenn ich jetzt einen Dienst habe, der zwar viele Zugriffe hat, also die, nehmen wir mal so eine Websuche, die Google-Suchseite, natürlich ist das viel Datenverkehr, aber im Vergleich zu einem Videodienst ist das natürlich nicht vergleichbar, ne?
Das heißt, wenn ich das Daten. Muss man vielleicht beides sehen? Muss man vielleicht sowohl irgendwie Anschlüsse, die Dual-Stack haben oder mindestens eine V6-Adresse haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach, wie viel Datenverkehr bewegt wird.
Das ist halt der Punkt. Also, wir können natürlich sehen, wie viel Anteil an IPv6-Datenverkehr wir transportieren, aber es kann durchaus sein, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Websites, also Facebook zum Beispiel, hat viele Zugriffe, die haben V6 schon seit dem. IPv6-Tag also für den Dienst im Angebot und der Kunde, der einen IPv6-fähigen Internetanschluss hat, der nutzt den Dienst so. Aber es ist vom Datenvolumen im Vergleich zu einem Videodienst einfach nicht so richtig wahrnehmbar. Ja. Aber wir würden auch nie so genau jetzt in den Datenverkehr reinzuschauen und gucken, das ist ein Einzelzugriff von dem Benutzer. Ja. So interessant ist es dann doch nicht.
Da gewinnt ihr ja für euren V6-Betrieb ja auch nicht so die mega Erkenntnisse draus. Nein. Ne? Also
es geht uns auch im Grunde ja nichts an. Also wir müssen halt schauen, dass die Verbindungen zu den Diensten, die der Kunde benutzen will, dass da genug Luft ist und das ist die Aufgabe. Ne?
Ah, cool. Ja, jetzt hat das Netflix anschaltet, ne?
Und dann das meinte ich ja gerade eben, also beziehungsweise da warst du, glaube ich, kurz weg, dass halt, also es gibt ein paar Cloud-Anbieter, die jetzt in ein paar Regionen anfangen, also ich glaube DigitalOcean zum Beispiel, glaube ich, in seiner Asia-Region.
Wahrscheinlich aus den Gründen, die du schon
genannt hattest. Haben da V6 schon experimentell, das kannst du dir klicken, aber ansonsten gibt es halt noch niemanden, also weder AWS noch Google Compute Engine noch Rackspace noch sonst irgendwer macht halt V6 tatsächlich bei den Meet-Servern. Also bei den anderen Diensten drumherum machen sie das halt alle, aber nicht bei den Compute-Ressourcen, die man halt in der Cloud sich klicken kann. Und das meinte ich gerade eben auch schon zum Christian, wenn die halt wechseln, dann hast du halt auf einen Schlag halt alle hippen Startups, Netflix und also diese ganzen, typischen Anbieter da drauf hast du dann halt, also heißt natürlich nicht, dass sie sofort auch alle natürlich dann V6 anbieten, aber da, ich würde mal vermuten,
das ist auf jeden Fall ein guter Hebel.
Das ist ein guter Hebel, dass die dann auch über V6 zu erreichen sind.
Ja, ja.
Gerade was das Volumen angeht, weil ich glaube, Netflix bewegt auch eine Menge Daten.
Ja, ich glaube, die.
Also noch nicht hier, das dauert noch ein bisschen. Hoffentlich kommt das ja noch dieses Jahr. Aber in den USA auf jeden Fall.
Ja, also deutlich irgendwas über ein Drittel, aber zwischen einem Drittel und der Hälfte abends ist.
Genau, wenn jetzt
Das ist schon krass, ne?
Das ist schon, schon echt, Ja, cool.
So.
Krass. Ich mein Kopf platzt.
Ja. Meinst du, wir haben irgendwas vergessen?
Was wichtig ganz ist? Wichtig ist, genau.
Ich überlege gerade, habe ich was vergessen? Oder haben wir was vergessen vielmehr? Ihr habt ja auch eine Menge gefragt.
Aber
im Grunde. Also, das Einzige, was wir, was noch aussteht, ist, dass unsere Kabelkunden auch in den Genuss kommen. Das ist ein oder andere Endgerät.
Wann ist das abgeschlossen ungefähr? Zeitlich habt ihr da schon so eine Vorstellung?
Also wir hoffen, dass wir das so im Laufe des Jahres noch abschließen können, aber das kann ich nicht genau sagen, ehrlich gesagt.
Aber da seid ihr halt auch kontinuierlich dran. Ne?
Da sind wir natürlich dran.
Das muss ja genauso vorsichtig passieren wie als andere auch. Ne?
Und es ist einfach ein neues Thema auch.
Okay,
ne? Wie gesagt, es sind andere Komponenten beteiligt. Diese IP-Vergabe, diese DHCP-Sache, die Konfiguration der Geräte, das ist alles andere Stücke Software und Hardware. Die können das. von ihren Funktionen, aber das muss eben völlig unabhängig von allen Arbeiten, die wir schon gemacht haben, eben jetzt da auch.
So, ist dann die letzte große Baustelle bei
euch? Das ist die letzte große Baustelle. Also alle anderen Produkte außer die Kabelsachen, das hatte ich eben vielleicht im Nebensatz so ein bisschen abgewürgt. Also alle Privatkundenanschlüsse, also das typische, ich habe einen Router zu Hause und diese PPP-OE-Verbindung. Aber wir haben ja auch noch eine ganze Menge mehr. Wir haben ja auch also Dienste für die für Standortvernetzung. Wir haben richtig breite Internetzugänge, Gigabit und mehrere Gigabit, wenn das jemand braucht. Das wird eben auch kundenspezifisch konfiguriert und so weiter. Und da restlos überall geht natürlich auch IPv6. Das, also wenn ein Geschäftskunde oder der bei uns im Rechenzentrum ist, zum Beispiel der seine Server bei uns stehen hat, selbstverständlich, also das ist natürlich klar. Aber dann konfigurieren wir natürlich für den Kunden spezifisch das Endgerät, den Absprung beraten ihn irgendwie. Das geht aber auch.
Und also wirklich Kabel ist die letzte Baustelle. Das heißt auch, du hattest eben angesprochen, dieses WLAN, was jetzt hier in Köln hängt, da fällt auch IPv6 raus.
Da fällt noch kein IPv6 raus.
Aha, aha. Ist ja rückständig.
Naja, gut, aber rückständig will ich nicht sagen. Wenn ich jetzt mein gängiges mobiles Endgerät nehme, also ich logge mich ein, ich rufe eine Seite auf und die Seite kommt. Das ist, was man will. Ne? Nee, also das ist natürlich naheliegend, man muss auch da sehen, es gibt eine Menge andere Dinge, die man machen muss. IPv6, da muss man dabei sein, aber wenn irgendwo exorbitanter Aufwand ist oder wenn man sagt, ja, das, wie du schon sagst, ist nice to have, dann ist es auch nice to have. Ne? Ja. Also das, es spricht nichts technisch dagegen, aber es ist eben noch.
Wobei man kann ja eigentlich nicht oft genug sagen, ist, wenn irgendjemand tatsächlich V6 benutzt und das merkt und etwas findet, was nicht V6 hat, dann soll man den ruhig mal anhauen und mal fragen, wieso man denn da keinen V6 bekommt, weil je mehr Leute nachfragen und je mehr Druck da quasi entsteht, und mehr Nachfrage ist, entsteht es, so schneller geht das vielleicht auch mit dem.
Ja, ich glaube aber jetzt immer, das ist so meine These, wir sind so an einem Punkt angekommen, wo die Verbreitung so hoch ist, dass es automatisch passiert. Also alle Lieferanten sehen wir jetzt, also wir hatten mit einem Lieferanten mal ein Gespräch über das Produkt, ein Thema war eben IPv6, wie sieht es damit aus?
Ja.
Und dann, als ich die Frage begann, schaut er mich an, ich verstehe die Frage nicht konkret, was brauchen Sie denn da? Ja, IPv6, ja, klar. Das war's. Ne? Also es ist wirklich angekommen, dass man sieht, ich kann nicht langfristig, mittelfristig in etwas investieren, was viel Geld kostet und habe eben das Problem, dass ich zum Beispiel nicht mit IPv6 kommunizieren kann.
Also das ist eigentlich angekommen.
Ja, ja. Genau. Endgeräte, so, das ist eine viel besungene Kritik. Die Endgeräte, die bei so einem normalen privaten Internetanschluss zu Hause stehen, die sind definitiv noch etwas hinterher. Ne? Da sind nicht alle Lieferanten so. Wir leisten uns ein aufwendiges Testlabor mit viel Diagnosemitteln, um Fehler noch zu finden. Auch da, ne, der Punkt, wir sind zwar überschaubar groß, aber trotzdem finden wir noch eine Menge Probleme mit den Geräten. Ja. Warum wir sagen, das können wir so einem Kunden nicht geben, weil der Internetanschluss, der muss funktionieren.
Ja, wenn du sagst, irgendwie 3 bis 5 Jahre, bis das wirklich dann sehr, sehr stark an dieser Sättigung angekommen ist, bis dahin gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwie neue Bandbreiten, neue Tarife oder was auch immer, dann sind ja auch noch mehr Endgeräte ausgetauscht und irgendwann überleben die sich ja auch mal, ne? Und irgendwann sollten die dann auch dann.
Genau, also ich finde schon mal wichtig, dass hinten dran halt jetzt schon mal alles soweit ist, ne? Dass alle Lieferanten Bescheid wissen, dass
die Software kann das. Der Content ist eigentlich da und
und wenn man was findet, was noch kaputt ist, dann gibt man sich auch dran und sagt, und man hört nicht mehr, ach, das benutzt eh keiner.
Okay. Ja, das ist doch gut. Ja, cool. Also IPv6 läuft, ne?
Ja. Lassen wir Leute wieder rein.
Dann dann können die wieder weiter hier trinken, was auch immer tun.
Vielen Dank. Das war echt cool.
Ich danke auch.
Also, mir sehr viel Spaß gemacht.
Ist denn auch eine Webseite, wo man diesen schönen Talk hier runterladen kann
mit V6? Unser Content Delivery Netzwerk hat IPv6. Da wir die Webseite selber aber bei GitHub Pages hosten und GitHub leider keinen V6 anbietet, ist die Webseite und der Feed noch nicht auf V6.
Tja.
Das ist doof. Aber immerhin der Download passiert über.
Genau, das passiert
da über V6. Übrigens auch Konfigurationsprobleme, was mir gerade einfällt. Ganz am Anfang, als ich das nämlich angemacht hatte, stimmte nämlich irgendwas nicht mit dem.
Ja.
Haben wir dann aber auch ganz langsam ausgerollt, diese.
Also V6, schön langsam, aber
dann
am Ball bleiben.
Genau.
Das ist das Fazit.
Genau, alles klar, prima. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.